Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile Folge 75, kleines Jubiläum. Heute mit 5 Gästen, die sich gleich selber vorstellen. Zuallererst aber wie immer Dankeschön ans Autozentrum Hagelauer, die uns seit über 5 Jahren unterstützen und den Podcast möglich machen. Wenn ihr einen VW braucht, geht da vorbei. Und dann fangen wir an. Eine bunte Presscrew, die sich von 2 Podcast-Gästen, die eigentlich geplant hat, waren, auf 5 erweitert hat. Gestern war das große Klassentreffen. 2 Folgen haben wir davor aufgenommen. Heute sitzen wir alle verkatert mit irgendwie 3 bis 4 Stunden in den Knochen wieder zusammen am Morgen danach und reden weiter über die gute alte Zeit, über gestern und was die Kollegen und Kolleginnen, die heute hier sind, heute machen. Wie immer am Anfang eine kurze Selbstvorstellung. Im Uhrzeigersinn, André, fang an.
André Nachbar.
Was machst du? Wie alt bist du? Hast du Kinder? Erzähl.
48, mittlerweile 3 Kinder. Ein Zwillingspärchen mit 9 Jahren, einen Großen mit 15 Jahren. Ich bin aktuell bei der Heilbronner Stimme als Frontendentwickler, Portalmanager. War in der Zwischenzeit 10 Jahre in Gibraltar, Südspanien, da gelebt. Dann nach der Geburt vom ersten Kind wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und jetzt seit knapp 13 Jahren wieder.
Wieder da.
Back home.
Okay. Bardo?
Markus Sacher, bin aka Bardo. Viele dachten, ich heiße wirklich so. 50 Jahre mittlerweile, 2 Kids. Und seit über 25 Jahren im sozialen Bereich tätig, im Therapeutikum. Bin da in Öhringen jetzt in der Werkstatt. Und Musik, absoluter Music-Nerd nach wie vor in alle Richtungen. Und das ist meine absolute Liebe. Ja.
Sprechen wir nachher drüber.
Bülent. Mein Name ist Bülent Yilmaz. Ich bin 50 Jahre alt und bin in Heilbronn geboren. Lebe mittlerweile seit 17 Jahren in Köln. Hab eine Show dort auch, die heißt die Immi-Sitzung. Wir sind eine Karnevals-Comedy-Show und machen politisches Kabarett-Comedy. Und aufs Maul für jeden, jede Gruppe wird da irgendwie, also niemand wird ausgenommen, über Gott und die Welt reden wir. Ja, das machen wir. Mittlerweile arbeiten 60 Leute an dieser Show, die ist groß geworden. Ja, und freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Micha?
Michael Becker, 50, Heilbronner Urgestein, verheiratet, 2 Kinder, 1,78 Meter groß, arbeite im Kunsthandel. Ja.
Gigi. Georgia Marquardt, geborene Primativo, besser bekannt als Gigi. Das war auch der Grund, warum er mich nie gefunden hat, weil ich einfach noch meinen...
Auf Facebook meinst du, oder?
Ich bin nirgends. Ich bin nirgendwo auf keinen Social Media, berufsbedingt. Ich habe Jura studiert, ich habe Heilbronn verlassen. Ich lebe seit 16, 17 Jahren in Frankfurt am Main. Das ist meine Heimat, da fühle ich mich zu Hause. Ich habe ein Kind, das ist 20 Jahre alt, die ist groß, die ist tough. Die geht jetzt ihren Weg. Musik ist immer dabei, alles von früher bis heute. Neue Sachen, Klassik auch. Heute wieder da, das erste Mal seit 16 Jahren zurück in Heilbronn. Und eigentlich nur wegen euch.
Ja, und dann lasst uns gleich mal über gestern Abend sprechen, bevor wir dann weiter zurückgehen. Ich durfte es ja beobachten und euch zusehen, wie ihr euch alle gefreut habt, euch wiederzusehen, teilweise tatsächlich seit über 30 Jahren oder sowas. Wie hat euch der Abend gefallen? Welche Geschichten habt ihr euch erzählt? Über wen habt ihr euch am meisten gefreut oder gewundert, was draus geworden ist?
Ja, mit Paul, das war ein mega Gespräch, DJ Rich, über alte Platte geredet, so, und der konnte sich genau an die gleiche Szene noch erinnern, wie ich da hatte, und ja, es war einfach geil, den habe ich schon seit damals nie wieder gesehen, also das hat mich wirklich umgehauen.
Gibt auf YouTube eine Kurzdoku über einen Paul, der Lebenskünstler, der in einem alten Umspannwerk lebt. Also wenn das interessiert, den Link packe ich in die Shownotes, dann kann man sich da nochmal irgendwie einen Paul reinziehen, wie er noch immer seine Tape-Decks und Tapes in seiner Werkstatt da hat. Und gestern ja auch mit dem Ghetto-Blaster sozusagen auf dem Schubkarren durch die Stadt geeiert ist. Und darf man sagen, wir waren 20 Mann vielleicht, die schwarz gefahren sind mit der Stadtbahn. Soundsystem mit dabei. Hat Spaß gemacht. Bülent, was hat dich am meisten gefreut gestern?
Ja, also kurz zum Paul noch. Vor 6 Jahren war ich dort. Da habe ich übernachtet auch. In diesem Umspannwerk wohnte er. Also es ist schon lustig, so dieses alte Bahnhofs, nicht so Bahnhofs, sondern so ein kleines Sandsteingebäude. Ne? Und der hat ja auch eine Tochter und so, die war auch ganz süß. Ja, da haben wir einen Abend zusammen verbracht. Mhm. Das war 6 Jahre her. Also in Paul habe ich tatsächlich zwischendrin irgendwann mal dann sehen können. Über wen habe ich mich gefreut? Über alle eigentlich. Also wirklich über alle, auch die hier sitzen. Ich habe euch alle, wie lange? 30 Jahre nicht gesehen, oder? Ja. Über jeden Einzelnen habe ich mich gefreut.
Ja, generell, dass es so einen Anklang gefunden hat, dass die Aktion, die Sascha gemacht hat, so angenommen worden ist und gut, dass das so eine Resonanz hatte. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute da auftauchen. Mhm. Und ja, das war echt klasse, alle die mal wieder zu sehen, was aus denen geworden ist, wie sie aussehen, groß, lang, dick, dünn.
Mit und ohne Haare.
Mit und ohne Haare. Auch die. Und nee, war echt klasse, war sehr gerührt.
Es waren sogar 4, 5 Mädels waren da. Ne? Davor wusste man nicht genau, kommt überhaupt eine.
Wobei ich nur die Maggie noch kannte und die kannte ich nur vom ganz zum Schluss. Das waren so die letzten 2 Jahre noch, also bevor ich gegangen bin. Alles andere oder alle anderen Damen da, ich glaube, ich habe die gar nicht identifiziert, aber das habt ihr dann. Ne? Ich kannte sie nicht.
Und man hat sich ja viele Geschichten von früher gestern erzählt und sich vielleicht dann auch ein bisschen selbst bestätigt, dass man schon recht cool war. Also habt ihr da euch nochmal den Stempel gegenseitig abgeholt, dass es eigentlich fast deutschlandweit nichts Cooleres irgendwie gab als die Presskits und Crews?
Das ist ja außer Frage. Also, das war
so. Ich finde, das war schon differenzierter. Oder zumindest das, was der Bülent und ich dann noch nachts um 4 besprochen haben, fand ich ein bisschen differenzierter, würde ich sagen. Dass man halt damals die Energie, die man gehabt hat, du konntest das noch nicht kanalisieren, du konntest damit noch nicht umgehen. Ja? Und je älter du wurdest, hast du viel mehr Wege gefunden, eigentlich das für dich zu kanalisieren und zu verarbeiten und anzubringen, vielleicht auch in einer konstruktiven Weise. Mhm. Wir hatten jetzt auch genug Beispiele, die eher, naja, sagen wir mal, nicht so glücklich alles gelaufen ist, sagen wir mal so.
Aber woran lag das? Lag das auch am Ort? Das hatte ich vorgestern mit dem Oviedo auch. Ja. Der dann auch gemeint hat, so, ja, vielleicht hat in Heilbronn so ein bisschen die Infrastruktur, sei es an schon Labels oder mehr Musikindustrie oder irgendjemand, der älter war, der euch dann hätte unter die Fittiche nehmen können, was so Musikkarrieren jetzt angeht. Und dass das in so den Heidelbergs, Stuttgarts, Hamburgs so ausgeprägter war oder die mehr Sinn hatten.
Das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Also die Ursache, dass Hip-Hop ja hier angefangen hat, es gibt ja eine ganz klare Ursache dafür. Man muss zurückgehen in die Zeit. Jetzt stellt euch mal vor, als ich 11 Jahre alt war oder wir 11 Jahre alt waren, wo Hip-Hop so langsam angekommen ist, als ich 10 war, war glaube ich die Run DMC, genau, dann die LL Cool J und so, die kamen dann raus, ne? Und man hat aber im Radio ja nichts gehört. Es gab kein Internet und im Radio lief Hey You, The Rocksteady Crew, rauf und runter, das war's. Aber hier gab's das deutsch-amerikanische Volksfest. Mhm. Sowas haben wir als Kinder gemacht. Wir sind Skateboard gefahren. Ja. Marco, du erinnerst dich, ja, oder vielleicht auch du, André. Sind in die Kaserne, da konnten wir rein zu den Ami-Jungs, weil die Rampe hatten. Ja. Und die hatten die Ramp, dann sind wir dort zum Skaten hin. Erstmal so sind wir mit dem Skateboard in der Hand sind wir angekommen. Und dann haben wir aber auch das deutsch-amerikanische Volksfest mitgemacht. Jan, was ging da? Da war der DJ Mickey D. Also für mich war der DJ, der Mickey D, war ein großer Einfluss.
Das war ein Ami, GI oder so?
Genau, ein GI, der beim deutsch-amerikanischen Volksfest dann eben die DJ-Rolle da übernommen hat. Vielleicht war er DJ, bevor er da zur Armee gegangen ist. Wie auch immer. Der hat mir, als ich 13 Jahre alt war, eine Kassette in die Hand gedrückt. Ja. Und die habe ich rein, ja, da hat man ja noch die Kassettenrekorder und Walkmans.
Hat man ja gestern auch dabei.
Ja, genau.
Da lief Musik aus New York live. Da habe ich Gänsehaut, das kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ja. Und da haben wir über die Kassetten haben wir Musik aus New York gehört. Mhm. Über diese GIs, die uns dann die Kassetten gegeben haben.
Das lief immer über die Kassetten. Das waren immer, irgendjemand hat irgendwie Connection gehabt, hat ein Tape angeschleift und dann kopiert und dann ging es weiter.
Die Runde so. Gemacht, genau.
Und dann hat es die Runde gemacht.
Alle waren happy und alle haben es gefeiert und alle haben es behalten. Ich habe einen Abzug und so
weiter. Hatte einer die Kassette, hatten alle die Kassette.
Und der Chris hat immer die Ding noch designt, die Tapes.
Ja,
hat schon angefangen,
die
damals
Hüllen
schon so irgendwie
so,
so diese Style so zu bringen.
Ja. Ja. Und aber der Zugang zur Kaserne ging ja irgendwie über Skateboard. So. Ja. Wie seid ihr da hingekommen? Das war ja auch relativ neu. Durftet ihr skaten oder war es verboten von euren Eltern aus? So war es beim Stefan Püttlik, der musste es verstecken vor seiner Mutter. Wie kamt ihr dazu?
Es gab auch so eine Phase, da war die Kaserne offen, da konnte ich einfach reinlaufen. Und ab und zu haben wir wirklich die Connection gebraucht, dass ein Ami dich damit rein hat.
Genau.
Ja, die hatten ja in Sohnheim in den Wohnblocks hinten die Ramps stehen.
Richtig, genau.
Ja, da konnte man so hin ohne die Kaserne.
Die aber das haben wir auch später dann. Sind sie uns auch rausgeschmissen. Ja.
Später standen die dann hinten drin, wo die Squash-Courts waren. Da, wo die auf der Höhe von Greendor, wo die Hühnerfarm ist.
Ja, aber das war in der Kaserne drin. Der Micha meint jetzt oben in Sondheim noch.
Aber ja. Nee, aber dann später dann. Ne? Und da bist du eigentlich, du konntest reinlaufen. Die haben dich nicht kontrolliert. Aber wenn sie dich mal kontrolliert haben, dann hieß es halt, okay, guys, out. ID-Card.
Wir haben immer das Thrasher-Magazin gekauft und dann irgendwie haben sie gesagt, ey Jungs, wir haben nur fünf Exemplare, wir können euch die nicht verkaufen, sonst haben wir für unsere amerikanischen Kids nichts mehr.
Und ihr kanntet euch ja dann zu der Zeit.
Wir kennen uns seit 40 Jahren, also seit wir 10 sind. Ja. Ne?
Beide aus Flying.
Habt ihr zu der Zeit einen Marcos Oviedo schon gekannt?
Noch nicht, nee, das kam erst später.
Auch nicht auf dem deutschen, weil die Jungs haben gegen die Amis gebattelt im Breaken. Wart ihr da schon irgendwie mit dabei? Oder?
Ich weiß nicht, aber das war auch erst später, ne? Weil als wir, die sind ja alle ziemlich gleich
zur alt. Zur Skate-Zeit noch gar nicht, da haben wir noch gar nichts mit der Hip-Hop-Szene. Und vor allem, oh gut,
es gab ja keine Hip-Hop-Szene.
Nee, richtig.
Ja? Das hat sich noch nicht so gefunden gehabt, das stimmt. Ja.
Da war auch wieder noch so ein Unikat als Breaker noch.
Mhm. Da muss man auch sagen, das Skaten ja eigentlich zum klassischen B-Boying ja gar nicht gehört. Ja? Das war ja, deswegen, es hat angefangen, es lief so ein bisschen parallel.
Genau.
Da lief einerseits diese Skater-Nummer und die Flyner-Jungs, die alles so zusammenhingen. Damals warst du, Bülent, die hast ja auch noch mit deinen Eltern in Flyern gewohnt. Dann war da der Alf, der Lars Herzberg und der Chris, die ja als erstes da irgendwie ins PX gelaufen sind und immer versucht haben, so, das war das eine. Und auf der anderen Seite hattest du wahrscheinlich den Oviedo und den Nathan, die sich da natürlich auch kennengelernt haben, die wahrscheinlich vielleicht, das weiß ich nicht, das muss er dir erzählt haben, dann eben B-Boying, die dann wirklich schon mit Musik befasst waren und Breaken. Da war das aber noch nicht zusammengelaufen. Das kam dann später, aber es war nicht sehr viel später, würde ich sagen.
Genau, also so diese Ami-Kasernenzeit, da waren wir 12 ungefähr, also könnte man es festhalten, so auf 86. Ja. Und es ging dann relativ schnell.
Ja.
Und parallel dazu, wie du sagst, könnte der Markus und der Nathan schon diese B-Boy-Nummer angestrebt haben, weil 88, da waren wir dann alle rappend, das weiß ich.
Ja, genau.
Also da habe ich schon Deutsch gerappt, ja. Und dann fing diese Geschichte an mit, die Kassetten haben dann Überhand genommen. Wir haben Beispiele gehabt und dann haben wir angefangen zu rappen, oder?
Ja, wobei für mich war die erste Jam im Om.
Das war 89.
Ja. So, das war eigentlich so der Start, wo das so richtig losging. War dann Advanced Chemistry war da.
Ja. Ja gut, da hatte ich schon mit dem Werner den Auftritt vorher.
War War das ich?
Ja, ich hatte mit dem Werner schon im Logo einen Auftritt.
Nee, das waren wir, da war ich auch dabei. Das war mit Tadet Jus natürlich. Nee,
davor. Im Logo. Ja, ich war davor mit dem Werner. Mein erster Auftritt war mit dem Werner alleine, haben wir eine Kombo gehabt. Ja, ich habe einfach 88, ich habe gleich ich Deutsch gerappt. Ich bin gar nicht auf Englisch, ich habe sofort Deutsch angefangen. Es war 88 und die Advanced Chemistry Jungs, die waren 89, waren okay. Die um. Ja.
Und naja, und dann hat es so in der da Zeit irgendwie dazu. Ich kenne dich ja von der Schule her und immer extrem, ja. Die Extremsportarten besonders gut gekonnt im Vergleich zum Rest der Dammschüler. und offensichtlich auch irgendwelche Connections in die Kaserne reingehabt, weil die Starter-Caps und Schuhe, die du hattest, hatte kein anderer auf der Schule.
Nee, die gab es ja damals schon hier in Heidelberg, Stuttgart. Wir sind halt dann immer in die anderen Städte gefahren, weil es bei uns nichts gab. Nee, aber zum in die Hip-Hop-Szene kam ich auch durch Skaten halt, ja. Irgendwann angefangen dann in 88, 87 das erste Mal Kontakt gehabt, dann das erste Brett gehabt. Dann war damals, ich bin ja gebürtiger Neckar-Gallerer, da ist also so drei, vier Jungs sich zusammengetan und dann kam halt irgendwann mal dann der Don dazu und dann bis nach Heilbronn rein in die Stadt, an McDonald's hinten, den Spot. Ja. Beim Farbenlösche da.
Ja, die Treppen.
Und so war ich dann auch da, mit in der Szene mit dabei.
Und wann seid ihr an Press runter mit euren Skateboards?
Das war da schon.
Also war es zuerst eher oben am Wollhaus da, Farbenlösche?
Nee, das war ja ein Skatespot. Mhm. Aber sag mal so, dieser Treffpunkt und alles, das war schon ein bisschen stark ans Press gebündelt oder hat sich daran ausgerichtet, weil ich weiß nur, als
das,
mir...
Das war ja viel früher schon ein Treffpunkt, immer.
Ja, eben drum.
Der Micha oder so waren ganz oft schon am Press früher.
Ja, damals noch zu
Also Oviedo hat erzählt, zuerst hingen da wohl Punks ab, die dann aber freiwillig zum Siebenröhrenbrunnen
Stimmt.
Und dann waren da irgendwelche Vespa-Popper.
Nee, keine Popper.
Bevor die Crash dann dazu kam. Aber
das war noch Treffpunkt, klar.
Da waren noch so die Blue System.
Ach so, die meinst du?
Windsurfing, Chiemsee.
Münchste Gymnasium und die ganzen Gymnasien,
und
die
dann
sich da
kam
getroffen
irgendwie
haben.
Ihr und die Crasher irgendwie so ein bisschen dazu. Also, so eine Gemengelage war das. Und nach Oviedos Erinnerung, glaube ich, 87, das erste Mal da an der Treppe. Und davor war wohl ziemlich viel im Pub überm City Rewe. Sind da Jungs abgehangen?
Da waren wir nur zu jung.
Ja, okay, da war so der Pub, stimmt, ja. Aber davor.
Ach, doch.
In dem Pub waren wir auch.
Weißt du, da
war ja
der Micha. Der Bieser. Ja. Der Glattwasser. Die hatte doch, wie hießen die nochmal, Mann? Die haben da auch so einen ganz komischen Namen gehabt und die hatte diese Jacke an.
Nein, die hatten auch diese Schuhe an, die Creeps. Die Creeps, und das waren so Rockabillys. Das waren die Rockabillys.
Percy Friedrich?
Ich weiß. Also
der ist zumindest Michael, heute einer. Ich weiß nicht, ob
der Michael Glattwasser war es und damals war seine Freundin
der
dabei.
Glattwasser. Ich weiß, Milena war seine Freundin, oder?
Der war das nicht so eine Sanja?
Nee, Moment, du bist ganz woanders. Du bist beim LOL.
Nee,
der Glattwasser. Und beim Jan Langbrunner. Und.
Nee, das ist nochmal eine andere Crew. Also die waren eher mitgehangen. Also die haben ja dann auch nochmal einen ganz anderen Drive gehabt. Der Jan Schneider und so weiter.
Und wie bist du zum Hip-Hop gekommen? Hast du dir dann auch Tapes irgendwie zugesteckt bekommen?
Nein, das war, glaube ich, tatsächlich hat es angefangen. Ich war sehr jung. Ich glaube, ich war 13 und ich bin irgendwie zu diesen Skate-Flyner-Jungs, und zwar war es schon Pressutti und man durfte damals, also es gab schon Zeiten, wo du nicht skaten durftest dort mit den Rampen. Also dann und wann, ganz selten, wurden wir weggeschickt. Das heißt wir, ja, also ich bin da erstmal, ich fand das erstmal toll. Ich habe gedacht,
weggeschickt zu werden? Oder?
Nein, toll skaten und geil. Und deswegen hat man eigentlich Wollhaus bespielt mit dem Skaten und Pressutti. Mhm. Press aber mehr abhängen. In Ruhe skaten eher hinterm Wollhaus. So, das war immer so der Plan. Und eigentlich habe ich die Jungs da abhängen sehen. Ich habe das Skaten gesehen. Das fand ich toll. So fing es an. Ich glaube, Skaten
warst aus
der war
Innenstadt
auch so.
Oder?
Nee, ich habe in Sachsenhausen, sage ich, das ist in Frankfurt.
Sachsenecker
gewohnt. Ich habe neben Don gewohnt. Eigentlich unterm Don sogar. Mit meiner Mutter damals.
Eins von den Mehrfamilien, die Blöcke?
Die Blöcke, ja. Damals. Und ich habe auch den Don kennengelernt und da hatte ich aber schon Kontakt zu. Der hat mir natürlich gezeigt, was für tolle Sachen er macht. Da habe ich aber noch keine, ich habe das noch nicht verknüpfen können, mhm, als eine Kultur oder so weiter. Und dann habe ich einen Alf kennengelernt, das war der erste. Und dann kam ich zum Skaten und dann hatte ich von ihm ein Deck. Und dann hatte ich Paul Peralta T-Shirts und dann hatte ich ein Paul Peralta Deck. Und dann sind wir geskatet. So hat es angefangen.
Und Musik aber so?
Musik, ja, das ist ja dann, das kam ja dann wirklich so, also peu à peu, eins zum anderen. Und dann kam erst das Skaten und dann kamen die Tapes. Und dann kamen noch mehr Tapes. Und dann, mhm, war ich die Erste halt dabei, ja, so. Und habe gesagt, das ist gut. Und dann hat man angefangen, seine Richtung zu entwickeln. Dann hat Carmen Bülent mit Zahnspange, der dann erst mal scheinbar mit Werner gerappt hat. Und dann kam sehr schnell Deutschrap. Ich würde sogar noch sagen, also für mich gefühlt vor den Fantastischen Vier.
Die waren 91.
Die waren irgendwann in diesem, wie hieß denn der Plattenladen?
Music Pool.
Music Pool, da hatten die mal ganz am Anfang ein Konzert. Lauftet, und wir, ja, sind hin. Das weiß ich noch, wir sind alle hin, weil wir es scheiße, ja, fanden. Wir haben es boykottiert.
Das sind also das Eierflug und Tomaten.
Das sind Eierflug. Ja, genau. Aber ich, ja, muss eins sagen, wenn ich in den Radios und sonst was die Interviews von den Jungs höre, ja, ja, hier die ganzen Beteiligten mit den Torches, ja, und den Leuten, und Cora I.
Ja, ja, großartig.
Wo ja auch gern heißt, hier Mutter des Rap und so, als Frau, ja, eine der ersten. Aber ich habe 88 Deutsch gerappt. Die Cora kam erst 3 Jahre später. Ne? Sie hat noch im Mühlacker Jam, ja, wo, ja, wir waren, ja, Englisch, okay, gerappt. Mhm. Ja. Du wirst keine Aufnahme finden von ihr vor den 90ern, wo sie irgendwie Deutsch gerappt hätte oder so. Das weiß ich ziemlich, mhm, genau. Ja.
Ja, aber es wird halt und, dieses Frauending sein.
Ja, aber das Thema, ja, ist, dass in den Erzählungen sich auch wirklich viel vermischt, ja, ja, wenn man so die Zeit sich anschaut, wie war denn die Entwicklung und, ja, alles, ne? Es ging ziemlich schnell, dann, ja, ging es ziemlich schnell, also es war nichts da, es kam über die Amis, ist rübergeschwappt und bei mir war es Skaten und Hip-Hop gleichzeitig. Ich habe mit 11 das erste Mal Berührung gehabt mit, mhm, Hip-Hop-Musik und habe gesagt, das ist mein Ding, Punkt.
Ich würde so, auch, es liegt ziemlich parallel. Ja. Oder auch überlappend.
Ja, das ist parallel wahrscheinlich gelaufen.
So, dich hat offensichtlich Rappen fasziniert, ja. Oviedo irgendwie breaken und dann später eher so mixen, produzieren, dich malen, du hast aufgelegt, du hast
Skateboarden, geskated. Snowboarden, BMX.
Also wie, warum hat euch die Disziplin sozusagen, die euch fasziniert hat, fasziniert? Warum wolltest du rappen und nicht scratchen und du scratchen und nicht rappen und warum wolltest du malen? Das interessiert mich also so, wie kamt ihr zu euren Disziplinen? Ne? Weil auch oft Oviedo hat er erzählt, er hat eine SDR-Doku gesehen über irgendeinen New Yorker Kid, das halt so Robot Dance gemacht hat und ab da war er geflasht irgendwie, Anfang der 80er so. Und boah, was ist das? Und in die Kasernen rein. So, wie war das bei euch? Warum wolltest du rappen?
Ich wollte was erzählen. Mhm. Es ging darum, also ich habe Gedichte geschrieben schon. In der Schule war ich der Beste in Gedichten. In Deutsch war ich der Beste, mhm, in der Klasse.
Das kann ich bestätigen, absolut.
Stimmt,
das war Wahnsinn, echt. Der Lehrer war immer voll geflashte Bühne, der beste Aufsatz. Ja, okay, alles klar.
Ja, ich war einfach.
Mhm. Die Sprache war.
Sprache war, ja, also die Sprachbegabung, auch für die deutsche Sprache, mhm, war da. Ich habe die Lyrik gemocht. Klingt, mhm, blöd, aber schon als Kind habe ich sie gemocht. Gedichte, mhm, habe ich gemocht, ja, geliebt. Und ich wollte es, deshalb wollte ich es auch gleich auf Deutsch erzählen. Mhm. Gar nicht auf Englisch. Ja. Wir haben mal kurz einen englischen, der erste Text war, glaube ich, mal auf Englisch.
Das erste RLP war Englisch.
So versucht, ne? Der
erste Titel,
ja. Ja, aber im Prinzip ging es gleich auf Deutsch. Mhm. Ja. Ich wollte was erzählen. Wir haben so viel zu erzählen. Wir kommen teilweise aus Familien, wo vielleicht mal der Kühlschrank nicht so voll war, ja, oder wo wir einen Holzofen hatten, Arbeiterfamilie, mein Vater, meine Mutter, die mussten halt über die Arbeitszeit Geld verdienen, das heißt über die Muskelkraft. Ne? Mein Vater hatte Chemie studiert, das wurde ihm nicht anerkannt. Also ich komme aus einer, meine Eltern waren so hippiehafte Leute, ja, aus einer Arbeiterfamilie. Ja. Wir sind da gesessen mit dem Holzofen, Marco, du weißt es, du warst bei uns im Schafweg 6. Ja. Das Haus wurde, nachdem wir ausgezogen Wohnungen sind abgerissen, weil es so uralt und kaputt war. Ja,
bei mir, wo der Werner und ich gewohnt haben, Lerchenstraße 27, 29, auch keine Heizung, Ölofen im Keller, Pumpen, kleines Papierfetzelchen anzünden, reinschmeißen. So ging es vielen, aber das haben wir auch festgestellt, am Ende die Leute, die im Press waren, das war wirklich so Arbeiterfamilien mit Migrantenhintergrund bis Ärztesöhne aus dem Heilbronner Osten und alles dazwischen.
Da waren alle Gesellschaftsschichten dabei.
Mhm. Okay, aber du Sprache, Faszination und wolltest Geschichten erzählen und du wolltest...
Ach, bei mir war eigentlich alles mal probiert, ja. Und irgendwo dann beim Malen hängen blieben, Skaten, sag ich mal, okay, ja, aber im Endeffekt gab es immer welche, die besser waren. Und wenn du so ein bisschen ambitioniert bist und zu sagen, ich möchte auch irgendwas ganz toll machen und das sind 10, die können es besser. Meine Einstellung war halt damals zu sagen, nö, dann lasse ich das halt. Mhm. Ja, außerdem tut es weh, wenn man hinfällt und ja, einfach so. Und Malen war halt so diese Kreativität, die man da ausleben kann. Und das Illegale. Mhm. Nach 30 Jahren kann ich sagen, ich habe Züge bemalt und zwar nicht wenig. Und mich hat das einfach fasziniert.
Aber wie bist du denn dann so zur Dose gekommen und trotzdem auch zu dem
Ach Gott, Hip-Hop? Das war tatsächlich durch eine Bravo-Story. Mhm. Ja, ich weiß noch, damals mit dem Alf und so, der Alf war auf dem Internat und hatte dann auch so Kontakte wieder zu anderen Leuten aus dem Ruhrpott. Ich weiß gar nicht, wo waren die auf dem Internat? Irgendwie bei Dortmund oder irgendwie Schlag mich tot. Und hat dann jemand mitgebracht und wir hatten damals, meine Eltern, ein Gartengrundstück in Neckarsulm, Richtung Neckarsulm. Und da haben wir versucht, eine Rampe zu bauen. Mhm. Und der eine Kollege vom Alf, der hatte da auch schon ein bisschen Bezug zum Malen und hat da dann aus dieser Bravo Love Story da was nachgemalt. Und das war dann so, dass man dann angefangen hat, so die kleinen Dupli-Color-Dosen zu kaufen. In der Schule hat man dann über die Frau Holl, Zeichenunterricht, Malunterricht, da so eine kleine AG gehabt und konnten da malen. Und dann also immer mehr der Kontakt zur Farbe, zum Lack. Und dann wiederum Spress war dann so, dass dann Skater und andere, die gemalt haben, der Pappe, der Don, da ist man mit denen in Kontakt gekommen, hat gesehen, was die machen, der Chris, alle haben irgendwie, der Franche, alle Kai. Haben irgendwie...
Ja? Kai?
Ja, genau. Kai, ja. Genau. Die haben alle irgendwie da rumgetaggt oder irgendwas und ja, dann hat man sich halt da fokussiert und gesagt, cool.
Und das hattest du auch aber so ein Kunsttalent wie der Bülent, vielleicht ein Sprachtalent? Also gab es immer Einser im BK-Unterricht? Oder?
Nee, aber ich glaube, Einser vielleicht irgendwann mal in der Grundschule. aber ansonsten war es schon nicht schlecht und einfach diese Freilebigkeit.
Du warst ziemlich gut immer, oder? In der Schule. So in Kunst warst du gut, oder?
Ja, ich kann mich da selber loben.
Nee, tatsächlich. Aber ja, ich sag mal ganz passabel und das war halt eher mein Ding. Mhm. Musik habe ich auch probiert, ja, und habe das auch gern gemacht, aber das war halt mehr so aus Spaß, weil es einfach zu dieser Hip-Hop-Kultur dazugehört hat, ja. Also ich habe jetzt nie großartig gebreakt, weil da hat mir einfach die Kraft gefehlt. Das hat nicht hinkauen, Scratchen, DJing, das war nicht mein Ding, ja, da habe ich irgendwas mit den Ohren, ich krieg das nicht hin und dann blieb eigentlich nur noch das Malen übrig. Ja.
Und das hast du gut gemacht.
So. Ja, aber man hat ja auch, guck mal, wenn man sich getroffen hat, egal wer welche Disziplin hatte, man hat sich immer interessiert, der Bülent hat ja das Ohr abgerappt und zwar immer geil, weil man gesagt hat, was hast denn du gerade hier gesplittet? Ja. Und so ein durchgeknallter Typ. Oder dann hast dir die Blackbooks angeguckt, dann hat der eine das Sketch gemacht, das andere das. Oder ich habe irgendwelche Sketche, die habe ich heute noch vom Pappe. Ich habe auch immer noch eine Sketchseite, Sketchbook-Seite vom Don. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wie ich zu der gekommen bin, aber ich habe da noch diverse Sachen. Und man hat sich ausgetauscht, das hat sich gegenseitig befruchtet. Das hat einem gefallen. Es ist nicht so, dass man rumgelaufen ist und gesagt hat, Breaken war geil. Das hat man sich unfassbar gern auf Jams angeguckt. Du bist nicht an einer Station wirklich hängen geblieben oder so, sondern du bist auf Exhibitions gegangen und hast dir wirklich, damals auch in Frankfurt, hat man sich die ganzen Ausstellungen angeguckt mit den großen deutschen, englischen, amerikanischen. Und da, das ist ja welteröffnend gewesen. Das hat eine Welt erweitert. Das hat Heilbronn sehr groß gemacht. Die Stadtgrenze wurde gesprengt durch Hip-Hop, wenn man mich fragt. Und der eine ist gegangen und hat weiter die Grenzen gesucht und seinen Horizont erweitert. Die anderen haben das auf eine andere Weise getan und manche haben es halt nicht getan. Aber es war eine Chance für alle.
Und wie war das bei dir? Hast du auch mal Idee gehabt, irgendwas aktiv zu werden? Oder hat dich mehr so die Bewegung und, weiß nicht, die Philosophie etc.?
Also ich glaube, ich habe nie gedacht, dass ich gut in, also so, mir ging es ähnlich wie Micha, dass ich gedacht habe, ich bin nicht in einer Disziplin so gut und ich brenne nicht für eine so derart, dass ich sage, das und nichts anderes, ja. Ich habe aber gewusst, worin ich gut bin, dass ich sage, ich kann viel hintenrum. Ich habe zum Beispiel auch mit dem Michael Härtner noch, glaube ich, Härtner-Bürringer, ne? Wir haben zum Beispiel viel Musik gemacht, produziert. Mhm. Ich habe genau gewusst, was ich will, wie mir die Beats gefallen, was mein Ding ist. Das hat sich aber auch erst entwickelt. Wo viel Hardcore-Rap noch war, habe ich zum Beispiel schon Cautious Rap und dann hieß es halt damals noch sehr, oh, pfuh, du ist jetzt gerade nicht Tim Dog, ist jetzt eher nicht so cool. Aber das hat sich dann auch gelegt, aber das hat einen Moment gedauert, weil man halt hier sehr lange sein Ding gefahren ist. Man war nicht so offen am Anfang. Man ist gebrannt und zwar lichterloh. So, lichterloh. Und man hat die feinen kleinen Sachen das oder die anderen Sachen erstmal nicht so wahrgenommen, ja, sondern ja, Mann, so. Und da habe ich aber mit dem Härtner zum Beispiel, haben wir zum Beispiel witzigerweise auch viele Beats gemacht, die würde ich sagen, die waren immer noch gut. Also wäre aber auch nicht so gewesen, wo man gesagt, oder ich für mich gesagt, das ist nicht mein Ding. Ich sehe mich da nicht. Gut, heute Urheberrecht, Medienrecht und Persönlichkeitsrechte, das ist jetzt auch kein Thema, aber das ist im weitesten Sinne, hat es viel mit Management, Vertragswesen etc. pp. Zu tun. Und das ist letztlich das, wo ich dann auch bin. Mhm. Ja.
Und dich? Hat sportlich die ganze Zeit. Gebreakt aber hast du nie?
Ja, nicht wirklich. Es war halt da einfach ein bisschen mitgemacht, aber nicht aktiv. Nee, bei mir war es auch. Mannschaftssport war nicht meins. Ich habe es schon früh gemerkt, damals Fußball gespielt. Und dann, nee, ich habe keinen Bock da, die ganze Zeit hoch und runter zu laufen. Und dann kam von einem Tag auf den anderen Skateboard. Ich weiß noch, samstags. Mittags ein Spiel gehabt. Vormittags im Picksport gewesen. Steak gekauft zum Geburtstag. Und dann Abend oder mittags und nach 10 Minuten im Spiel. Trainer, Bauchschmerzen, kein Bock mehr, mir geht's nicht gut. Heim, das Brett zusammengeschraubt und ab da, Fußball vorbei, nur noch Skateboarden. Und das war halt einfach das Extreme.
Und warum wolltest du denn Skateboard? Also wo, aber Filme auch, gesehen?
Nee, Bekannte haben damals, gerade im Ort, auch ein Brett gehabt. Und Spaß gemacht. Ich bin früher schon mit Pennyboards rumgefahren, mit meinen Cousins und sowas und da auf dem Arschhaltestraße runtergefahren. Und dann, da es dann ein bisschen professioneller wurde und das Ganze oder kommerzieller, dann gab es die ersten Billigbretter und dann gesagt, nee, komm, da muss was vernünftig sein und dann hängen geblieben beim Sport. Bis heute.
Und was hast du dann noch alles ausprobiert?
Ja, zwischendrin kam dann so eine BMX-Phase. Gut, Snowboarden dann auch jahrelang. Und mittlerweile bin ich ja beim Mountainbike angekommen. Mhm. Und auch noch hier mit Marco zusammen versuchen wir im Sommer.
Altherre ja, Skate-Runde.
Einmal die Woche für 2-3 Stunden. Und wenn es so eine halbe Stunde rollern ist und der Rest nur labern, oder?
Bandscheibe gibt es noch her, dass er euch da.
Noch geht.
Also Olli geht noch. Ich hab's mit mir.
Wir fahren nur Rampe.
Ihr fahrt nur Rampe?
Wir fahren nur Rampe.
Respekt.
Nein, Skateboard. Ja. Echt?
Klar. Trefft ihr euch nur zum Skaten, oder?
Wow. Also du fährst kein Mountainbike?
Doch, ich bin auch schon gefahren, aber ich habe es...
Seid ihr dann auch auf den Trails vom Stefan schon unterwegs?
Ja, ich war mit dem Stefan, war ich ganz am Anfang, wo ich die Shuttle-Touren gemacht habe. Mhm. Da war ich einmal mit dabei. Und ja, klar, gut, die Trails. Man fährt es ja, wenn man hier in der Ecke wohnt.
Ja.
Also,
witzig, so trifft man sich dann wieder. Mhm. Und bei dir?
Ja, Musik... Absoluter Musiknerd nach wie vor. Ich habe leider.
Es waren für dich diese Ahnung. Tapes.
Und die Tapes hat es begonnen, klar, logisch. Aber auch Schallplatte schon immer gekauft. Leider immer wieder verkauft, wo ich mir heute noch für den Arsch beißen kann, aber gut. Shit happens. Hab die da jetzt. Ich habe immer noch, keine Ahnung, 1000 Platten oder so, aber waren weitaus mehr. Und nur die Schätze habe ich noch daheim, von denen kann ich mich wirklich nicht trennen. Und ja, nach wie vor. Ich saug da alles auf. Aber mittlerweile in alle Richtungen, Hardcore, Metal, Punk, Drum and Bass, bin da voll open-minded mittlerweile. Setze mich auch wirklich mit auseinander und versuche da wirklich rein in die Materie richtig zu erkunden, was da los ist, wie es entstanden ist, was passiert ist. Hab jahrelang mit meinem Bruder ein Musikstudio gehabt, ja, so in den 90er, weiß ich noch, mit PC, was weiß ich, es war Katastrophe, CD-Brenner ging fast gar nicht, da ist der Rechner jedes Mal dann also so war das angefangen, noch mit Bandmaschine und so weiter und solche Sachen haben wir gemacht. Und habe ich das Bassspielen angefangen, selber autodidaktisch so, und dann mein Bruder eine Band gehabt und auch heute noch ein bisschen bandmäßig unterwegs, ja.
Okay, also du hast nicht einen Sport aufhören müssen, weil du nie einen gemacht hast und gleich.
Ja, mit dem Skater halt habe ich eigentlich lang aufgehört und irgendwann habe ich dann, der andere hat es irgendwie initiiert, ein Deck oder ein ganzes Board dann wieder zum Geburtstag geschenkt gekriegt von meiner Frau und dann ging das wieder los.
Von dann deiner Frau?
Ja, die hat mir das halt, die hat dann irgendwie gefragt, ja, schon eine Idee, so, was kann man dem schenken, was ist so cool. Und dann hat der andere gemeint, ey, der braucht ein Board. Und so ging das dann, wann war denn das?
Vor 4 Jahren? Fünf Jahren.
Ja, irgendwie so. Und dann sind wir nach Hüstin-Sülz zu der Pogo-Rampe und dann ging es wieder los. Sind wir jeden Sonntag.
Und bist du deinen Eltern irgendwie in Ohren gelegen, ich brauche ein Technics oder irgendein Ghetto-Blaster mit Doppeltape-Deck, irgendwie sowas?
Nee, das gab es da so nicht, nee. Also es war, ja klar, wenn ich halt Schallplatte gekauft habe, logisch, aber jetzt so ein Technics oder so war unerschwinglich, das ging gar nicht. Das habe ich viel, viel später erst gekauft, selber erarbeitet dann, ja.
Was wir schon früh gemacht haben, eigentlich alle miteinander. Ja, deutsche Paketdienst, LKWs beladen.
Gut, das ja stimmt, was mir alles. Ja,
also.
Ja.
Was habt ihr gemacht?
Wir haben beim deutschen Paketdienst LKWs beladen abends, nach der Schule oder so, teilweise schon
in Schicht. Und eigentlich muss man den sauber einräumen, der Micha und ich haben immer alles reingeworfen und haben davor dann eine Mauer hochgezogen. Das kann man sehen.
Ja. So. Ja. Minimalismus, gell? Wenig Aufwand.
Nee, viel. Minimax-Prinzip. So, es muss schnell gehen, genau. Gut ausschauen.
Ja. Also man muss sich schon sein Geld teilweise, oder ich zumindest, selber verdienen, um sich bestimmte Sachen dann zu kaufen, die andere vielleicht an, die sind da leichter rankommen, ja. Sei es jetzt durch Eltern, wo ein bisschen betuchter waren oder was. Aber so Gott muss wenigstens schätzen dann.
Ja. Hast du alle Platten, die du wolltest, in Heilbronn bekommen? Oder musstest du dann schon auch rumreisen und Connections zu anderen Plattenstores aufbauen?
Aktionen gemacht, wenn es danach ging, so, komm, wir fahren jetzt nach Amsterdam, ab ins Auto. Und da gab es dann richtig geile Plattenläden eingekauft. Heidelberg gab es viel, Stuttgart. Man musste wirklich weg, im Musikpool gab es schon, ja. Das war eigentlich so, ja. Einmal die Woche waren wir da.
Mehr. Wir sind bestimmt dreimal die Woche hin, systematisch immer geguckt, was ist neu am Start. Ja. Immer, das war der Gang, der hat dazugehört wie ans Press, würde ich sagen.
Wenn es kalt war
und geregnet hat. Du warst am Press, wenn es kalt war und geregnet hat, bist du zweimal rein, hast in München noch einen Kaffee getrunken. Aber eigentlich, das war ein Gang wie Zähne putzen. Das hast du gemacht, geguckt, wenn so schade ist nichts da, dann heute nicht, weiter geht's. Ja. So war's.
Ja, es gibt ja, und dann, kam ja auch dann der Heiko. Schweizer mit seinem Plattenladen irgendwann dann. Das war dann schon etwas später, aber Musikpool, klar, war erste Adresse. Ja.
Gut, wobei, aber das war ja auch wie mit der Klamotte damals, Heilbronn. Okay, es gab einen Musikpool, ja, aber er hat halt nicht die Auswahl gehabt, die du anderswo in Heidelberg, Stuttgart oder so. Gut,
das Gemeine war, mal ja. Das Gemeine war da immer, da gab es ja so Fächer. Ne? Entweder hat man die Connection und dann ist die Platte direkt in das Fach gewandert. Oder das Ding war weg, du hast nie bekommen. Ja.
Es wurde halt viel vorselektiert und ausselektiert dann. Ja. In was für Städten hattest du Fächer in Plattenläden?
Nee, das hatte ich nie. Nee. Aber wie gesagt, ich war beim Heiko dann lange Jahre und hat er schon so gewusst, okay, das kann ich ihm weglegen. So, und dann bin ich rein, dann war schon klar, okay, ungehört, kann ich mitnehmen.
Kundenservice.
Ja. Okay. Ja. Und du wurdest ja dann offensichtlich, Bülent, keine Rap-Crew mit Werner.
Genau.
Wie hast du Ingo kennengelernt? Wie kam RIP zusammen?
Ja, da muss man die Vorgeschichte nochmal weiterspinnen in Flyen. Es gibt einige Leute, die gar nicht so bekannt sind, mit denen ich die Ramp gebaut habe, die erste, die in Flyen stand. Ja, da zum Beispiel der Steffen Nussbaum, mein damals bester Freund, dann der Tobias Berlemann, der mittlerweile gestorben ist. Mit meinem Bruder, der Birol, mit denen haben wir die Ramp gebaut. Mhm. Ja, wir hatten ja auch kein Geld. Was haben wir gemacht? Irgendwelche Holzteile irgendwo zusammen.
Nachts los.
irgendwelche Holzteile zusammengeklaubt.
Ja. Wie gesagt, ihr wart ja alle beim DPD. Ich habe da die tollsten Palettengeschichten gehört.
Nee, aber da muss ich jetzt eine Lanze brechen für einen Heilbronner Laden, und zwar für den Piksport in Heilbronn. Wir haben dem Piksport, der Birol, mein Bruder, hat den Brief geschrieben. Ja, liebes Piksport-Team, wir haben vor, in Flyen eine Rampe zu bauen und könnt ihr uns sponsern? Wir würden davon Belag kaufen. Ja, für die Rampe so. Und dann hat der Piksport ja gesagt. Das waren damals 900 Mark. Mhm. Ich war 15 Jahre alt. 900 Verdammt Mark war für uns.
Bitte? Verdammt viel Kohle für da.
Verdammt ja, viel für Geld, ja, damals. Es waren wie heute ein paar tausend Euro. Ja. Und der Piksport hat dann gesagt, okay, wir sponsern euch das. Und dann erinnere ich mich, wie wir dort das Grundgerüst gebaut haben. Da hat die Frau Inden uns unterstützt von dieser Kunststoffspritzerei. Mhm. Die hat dieses leere Grundstück gehabt. Und da sind wir zu ihr hin und haben gefragt, Frau Inden, können wir hier eine Skateboardrampe bauen? Und dann hat sie gesagt, gut, macht. Und aus dem heraus ist das ja erstmal entstanden. Da stand dieses Rohgerüst und wir werden das nie vergessen, als dieser Dirk-LKW kam, wie wir dort alle gejubelt haben. Und dann kam der und wir haben den ausgeladen. Es war dieser schöne Rampenbelag, dieser biegsame Multiplex-Belag. Und damit haben wir dann die Rampe bezogen. Und dann ging's da ab und dann gab's kein Halten mehr. Und dann kamen die Jungs, ne, auch dann hier der André, die ganzen Leute kamen dann nach Flyen. Mhm. Wir sind nicht nach Heilbronn gegangen, die sind dann zu uns. Dann der Alf Pohlmann, ne, Marco, du erinnerst dich, der Alf Pohlmann, der Chris Butz, das waren für uns so die, das waren so die Nase-Oben-Jungs, ne, die mit uns eigentlich gar nichts zu tun hatten. Und dann sind wir abends weg von dieser Ramp, als die stand.
Genau.
Und dann haben wir so die Jungs gesehen, wie sie so ganz aufgeregt da uns hinterher schauen und wir so, ey, die gehen jetzt zur Ramp. Ja. Wir gehen jetzt hin und passen die ab. Und dann, ja, ich glaube, ja, du warst da
dabei.
Ich war dabei, ja. Die sind alle geskated auf dieser Ramp. Wir so, ey, was macht ihr hier? Und die...
der große Kerl und alle so, oh, fuck.
Und was macht ihr? Stadtverbot.
Der Bühne, Stadtverbot. Ich hab's genau
im Nee, und dann haben wir gesagt, hey, was macht ihr hier? Und so, die waren immer Nase oben, die Jungs. Und das war der Moment, wo wir richtig Freunde geworden sind. Ja, wo wir gesagt haben, hey, wisst ihr was, die ist für alle da. Keep going on.
Und vor allem, die stand erst hinter dem Eck.
Die stand erst
hinter dem Eck. Und da war das irgendwie dem Nachbar da zu laut, dann hat er seinen Traktor geholt, das Ding nach vorne gezogen. Am Stück.
Ja, ja, genau. In dem Zug ist sehr auch verkleinert worden dann, weil das war ja schon ordentlich.
Also die war ein Kilo hoch, da haben wir zusammen versucht, den Drop zu machen.
Boah, voll auf die Fresse.
Unter der Ramp hatten wir dann auch sowas wie so ein Bettlager mäßig irgendwas oder wo man Sachen lagern konnte. Eine Feuerstelle. Du bist nirgends mehr hingegangen. Du bist einfach zur Flyner Ramp gekommen. Ja, Wochenends.
Und irgendwann gab es auch eine Couch.
Genau.
Und einen Sonnenschutz.
Ja. Da wart ihr was? 13, 14?
14, 15. Ja, mit 15 war die Ramp vollendet, glaube ich. Ne?
Ja, das kommt.
Und dann ging es ab dieser Zeit los. Dann kamen die Büs aus Sontheim mit ihren Golf-GTIs, I've got the power, laufend. Ja, mit den Autos auf der Wiese parken. 300 Leute teilweise haben wir Partys geschmissen. Also mal hat jemand Geburtstag dort gefeiert. Aber 40 Leute bis 50 waren immer da, immer. Die waren immer da, du musstest nirgends hin. Du bist einfach nach Flyen zur Ramp gekommen. Und aus diesem heraus hat sich auch eine große Bewegung, da haben sich Leute kennengelernt, die sind heute noch zusammen skaten. Ne? Wir sind damals alle geskatet. Ne? Ja, es war so aus der Zeit.
Wie hast du von der Flyen Ramp mitbekommen in Neckargattach draußen?
Ja, irgendwann mal, das war dann auch schon zu der Zeit, wo wir dann in Heilbronn zum Skaten gegangen sind, da hieß es, ja, in Flyen steht eine Rampe und es gab ja bei uns dann, damals waren wir auch noch nicht in der Kaserne unterwegs und dann sind wir da halt auch mal hin und haben die Rampe gesehen.
Da waren 50 Leute und ihr dachtet,
Nee, beim ersten Mal waren da nicht so viele, da hast du es erst mal angeguckt, weil da waren ja schon die ganzen Cracks, da war der Pappe war da damals draußen, ja, genau. Das weiß ich noch beim ersten Mal.
Der ist gut geskatet.
Ja. Ne, damals. Ja. Das war einer der ersten, der da oben hochgefahren ist und Grinds auf dem Copping gemacht hat und sogar erst. Ja, und dann sind wir da halt immer regelmäßiger hin. Und da stand ja da irgendwann mal eine zweite.
Und kleine
Fun-Ramp. Genau, die Fun-Ramp.
Dort habe ich den Ingo dann kennengelernt. Mhm. Der ist nämlich auch dahin gekommen, dann auch zum Skaten und mit den Büs und so. Ne?
Ja.
Und da waren wir so 15.
Ja, das war so. Mit seiner Inline noch mehr und hat genau. immer so einen riesen genau. Ghetto-Blaster dabei gehabt. Da hast du immer gewusst, dahinter kommt der Ingo.
Du hast erst Musik gehört und dann den Ingo gesehen. I've got the power. Erst Musik gehört und dann den Ingo gesehen.
Oder so, ja.
Und genau, den, der Oviedo ja. hat erzählt, dass er kannte den Werner schon vorher. Dann ist der Werner irgendwie heim, Internat, irgendwie sowas, kam nach 2-3 Jahren zurück und hatte der Ingo mit im Gepäck. Und so ist der Ingo dazugekommen.
Ich meine auch, dass der Ingo und der Werner waren zusammen in einem anthroposophischen Wohn- und Erziehungseinrichtung ziemlich lang. Daher kennen die zwei
sich. Also Waldorf-mäßig. Ja,
genau. Sie hat gestern auch genau. Bühlertal.
Ja, irgendwie genau. so, da waren die beide. Daher kennen die sich. Aber wer jetzt von wem wo mitgebracht hat, ich glaube auch, das war wieder so eine überlappende Geschichte, mhm. dass der Ingo eigentlich von sich aus eh schon unterwegs war, laut und krachend. Und der Werner kam dann auch und so hat sich dann wieder alles gefügt. Ja, dann hat man festgestellt, ey, guck mal, der Werner, der Ingo, die kennen sich von da. Der Werner hat ein Vibe, das so lief's dann.
Es lief ne? alles parallel. Also ja. das mit dem Ingo und dem Werner, die waren mit dem Crazy zusammen, der mhm. Moses, der Crazy, der Ingo und der Werner. Ich glaube sogar auch, war es der Goldberg, der Jens Goldberg und der Dwayne sogar auch, weiß ich. Aber auf jeden Fall der Ingo, der Moses, der
Werner
und der Crazy, die waren zusammen im Bühlertal, mhm. im Heim, Waldorf-Erziehung ja. irgendwie, ne? Hier mit Namen in den Schnee pissen. Nee, halt Quatsch. Nee,
Namen tanzen war's.
Und da war ich auch mal, ne? Da war die Lokka, die Heimleiterin, die war sehr streng. Die
du, hat die also Jungs du warst auch, da auch?
Als ich war dort zu Besuch ja. bei den Jungs. Und mit denen, also später dann. Ne? Und die Lokka, die habe ich noch kennengelernt. Das war eine richtig strenge Frau.
Ja, Anthroposophie ist sehr autoritär. Mhm. Das ist Struktur. Du bekommst wahnsinnig viel Struktur, um es ja. zu richten halt, ja.
Oh ja, und beim Thema zu bleiben, der Ingo ist unabhängig vom Werner zur Ramp mhm. Gekommen.
Ja,
das, war,
ja.
das war so der Sontheimer-Junge, mhm. weil er ja auch nah war. Flein und Sontheim sind ja. sich nicht so weit. Der Werner war ja im Plattenwald. Ja, der war aus dem Plattenwald. Ja.
ja, später da bei mir Lerchenstraße.
Genau, also die zwei haben sich zwar gekannt, aber mhm. unabhängig haben wir, glaube ich, mal der eine den Werner, der eine den mhm. Ingo. Aber weil das alles so zeitgleich in den Jahren war, konnte es sein, dass die Gigi vielleicht jemanden kennengelernt hat oder der Micha oder der Marco. Und da waren die halt dabei oder der André. Ja. So hat sich das zeitgleich entwickelt.
Und wie kamen dann Ingo und du zusammen?
Das kam ganz schnell zusammen. Erst waren wir so ein bisschen, aber dann haben wir gemerkt, er rappt, ist interessiert. Ja, so sind wir schnell dazu gekommen.
Und wie ging es dann weiter? Ne? Logo, erster Auftritt 88, mhm. Om macht 89 auf. Da ist Oviedo schon mit Nate irgendwie, du mit Ingo auch. Mhm. Die ersten Jams deutschlandweit poppen auch auf, wo man dann auch mal auf Roadtrip fährt etc. pp. Wie hat sich das entwickelt, dass ihr dann so eine, hey, wir müssen unterwegs sein, wir müssen alles bunt machen, zulabern, irgendwie mit Beats vollhauen und die Treppen und Geländer in den Städten irgendwie zuskaten und wir müssen die Stadtgrenzen sprengen und erweitern. War das ganz logisch, dass wir man das machen so. Muss?
Ja.
Hat man sich das abgeschaut irgendwo? Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ich glaube, in jedem Bereich, egal ob es jetzt das Rappen war, ob es das Sprühen war, ob es das Skaten war, wir waren irgendwo Rebellen. Und nun haben wir gesagt, okay, wir lassen uns keine Grenze setzen und haben das auf unsere Art.
Ich hatte auch immer so ein bisschen, wenn ich so zurückdenke, uns war immer alles scheißegal. Wir haben immer drauf geschissen, egal was die anderen machen, wir haben immer unser Ding ja. durchgezogen. Es war immer richtig halbblond hardcore. Das war richtig die ganze Bitcore-Sache. Das hat uns immer irgendwie geflasht und alles drumherum war ja dann so ein bisschen so mainstreamig, sage ich mal. Da hat sich entwickelt, kommerzieller zu werden, aber in halbblond war immer alles
Scheißegal. Tatsächlich waren wir so. Wir hatten eine Mainstream-Allergie, ja, oder? Kann man so sagen. Ja. Ja. Alles, was Mainstream war, haben wir gesagt, sind wir raus. Mhm. Sind wir raus. Das, alle hatten diese Energie. Alle, die hier sitzen, hatten für sich diese Energie. Wir sind nach Berlin mit 17, wir waren keine Landeier. Wenn die Heilbronner irgendwo aufmarschiert sind, egal ob das Frankfurt war, Dortmund, Jam oder wo.
Frankfurt Spring Jam, weiß ich noch, als die Kreuzberger kamen und dann mal komplett die Tür übernommen haben.
Ja.
Das war mein.
In der Kommunikationsfabrik war das, ne?
Ja.
Ja. Haben sie die Scheibe im Shop eingeschlagen?
Genau, ja, genau. Ja. Das war krass.
Ja, aber auf der Donbrunner Höhe waren ja auch immer Megapartys.
Ja.
Da war auch Bambule, da war auch immer, immer Action.
Auf jeden Fall. Also, wir waren Leute, die wirklich, wirklich jeder für sich nichts hatten, an dem sie festgehalten haben oder dahin geschaut haben. MTV und so kamen später noch die Videos. Ja. Das kam auch, da hat man sich schon ein bisschen Input geholt, die Klamotten und was weiß ich was. Aber letztendlich wollten wir selber machen.
Oder? Ja. Ja. Und zum Netzwerken, wo Gigi ja ziemlich aktiv war, wir die ganzen Kontakte eigentlich irgendwann
ja
neu gehabt.
Ja.
Heidelberg.
Also ich wollte schon noch Dinge sehen, was gibt's noch? Also das ist gut und die Flamme brennt, ja, und wir sind lichterloh, ja. Aber es war so, ich will sehen, was machen die anderen? Wie sind die? Was geht da ab? Mit wem kann man connecten? Wie sehen die das? Was haben die für ein Vibe? Was, während wir total stringent, hardcore das durchgefeuert haben, gab es ja eben andere Sachen, so wie ich vorher auch gesagt habe, wo du feststellst, hey, guck mal, es gibt Cautious Rap, guck mal, es gibt noch das, guck mal, es gibt noch Cell. Es ist jemand mit dem Saxophon aus der Schweiz aufgetreten, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, Luana hieß die, glaube ich, in München war das großartig. Und du stellst fest, hey, pass mal auf, es kann nicht kommerziell sein und es kann noch mal was ganz anderes sein. Also du erweiterst immer das Spektrum. Das war jetzt musikalisch zum Beispiel. So hast du dir in München die Writer angeguckt und hast festgestellt, hey, was macht denn der? Was ist denn hier der Lumit? Und was weiß ich, wen es da gab.
Aber der Max Herre ist damals auch schon mit dem Saxophon aufgetreten.
In ja, Stuttgart. Genau. Nur, dass wir nicht alle unbedingt im unbekannten Tier waren, wo dann eben noch Afrop war. Das war auch so ein Abend, den werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Da sind alle rumgehüpft. Ob das dann die massiven Töne waren und so weiter. Und du hast dich ausgetauscht. Die hatten ja genauso das Interesse daran zu wissen, und was machst du? Was geht ab in der Bronx? Mhm. Ja, so. Was ist mit euch los? Ja. Mhm. Und erst später kamen zum Beispiel so Sachen, aber das wurde mir auch erst später bewusst, glaube ich. Erst später kamen so Sachen, wo andere auch meinten, sie sind ganz hart. Also sowas wie Azad Frankfurt, wo ich gesagt habe, was will mir Azad sagen? Bin der done that? Ja, was willst du? Schon gesehen, Flamme schon gebrannt, was erzähl mir was. Das siehst du halt dann später, wenn du älter wirst, siehst du, wie sie Bushidos dieser Welt oder sonst Haftis und was weiß ich, wo du sagst, ajo.
Ja. Die können halt kein Deutsch, hätten sie es besser gelernt.
Ich würde sagen, sie sind halt einfach, sie sind halt nicht unbedingt lyrisch, ne? Sondern das ist halt so, wo du sagst, ja gut, aber derbe, pass auf, derbe haben wir schon, dandet. Ja, so. Und das war mein Interesse zu sehen, was geht noch, was ist die Range. Das ist das Öffnen, was ich wichtig fand. Und das wird man heute als Netzwerken bezeichnen.
Und hat dir das bei den Jungs gefehlt?
Also die Jungs fanden es erstmal nicht gut, weil sie gemeint haben, ey, was macht denn die da? Du gehst jetzt, wie du jamst mit den anderen. Aber das war ja gar nicht so. Das kam halt aus der
Flamme. Gigi ist fremdgegangen.
Gigi ist fremdgegangen in Heidelberg und überhaupt. Da hat sie nichts davon getan. Auch wenn Torch mich heute immer noch in Heidelberg grüßt, was ich total lustig finde. ja. Und ja, also es war echtes Interesse an der Sache. Was geht nicht, was machen die anderen, wie kann das aussehen? Dann haben die Hamburger was komplett anderes gemacht, die sind heute noch am Start. Die Münchner sind immer noch underground, arbeiten auch im bürgerlichen Leben zum Beispiel. Wenn du dich heute siehst, freust du dich, du hast eine Base. Das hast du heute nicht mehr unter Menschen. Wir sind heute Netz, Insta, TikTok, schlag mich tot. Ist nicht dieselbe Qualität. Von der Beziehung her und von dem Input, würde ich sagen. Also von daher, es war das Netzwerken. Die Jungs haben das erst nicht verstanden. Die fanden das, ey, guck mal, was soll denn das jetzt und so weiter. Aber später haben sie dann nichts mehr gesagt. Sie fanden es dann cool, sag, erzähl, was machen die, wo fahren wir hin, was ist das? Cool, was ist das? Erzähl mal, was macht der? Ich
würde es eher so wahrnehmen, weil du gestern gesagt hattest, dass...
Ach, ihr wart schon manchmal schon ein bisschen pampisch, aber das war, glaube ich, nur so eine, das war ein Reflex.
Ja, denke ich
das auch. Das war eine...
Und die Schwaben, die sind
so... Ich habe das nicht als prägendes Ding
in Erinnerung. Nein, ist es auch nicht, aber ich war halt erstmal konsterniert, weil ich gedacht habe, ich konnte nicht verstehen, dass man gar nicht offen sein kann. Mhm.
So. Aber das, Oviedo hat auch davon erzählt, so dass im Backstage er das Gefühl hatte, so alle anderen quatschen miteinander und die Heilbronner sitzen zusammen in der Ecke und wollen nicht mit den anderen quatschen so und finden es komisch, dass man miteinander quatscht. Aber ohne das so bewusst gemacht zu haben oder sich auch, wir sind cooler und ihr seid gar nicht so, aber weil, keine Ahnung warum, weil man es nicht besser wusste oder...
Naja, um es in philosophischen Worten zu sagen, wir haben einfach auf die anderen geschissen.
Aber woher kam das und diese Allergie gegen Mainstream?
Weil wir Hardcore sein wollten. Wir hatten so Titel wie Radikal oder Tod oder sowas, ja. Und
aber kam das von allen raus oder war der Bülent zum Beispiel der gesagt hat, ich bin jetzt der Kannibale und so auf dem Level müssen wir uns alle bewegen, dass wir hart sind? Also gab es da so
vom Rap her tatsächlich, ja, haben der Ingo und ich da muss man absolut sagen, absolut das Tempo bestimmt. Ja. Ja. Und wir haben dann gesagt, wir gehen den Weg und der wird gegangen in diesem Hip-Hop-Style.
Es wurde halt immer noch angefeuert, wer die härteste Platte angeschleift hat, das neueste Zeug, wo es Hauptsache noch derber.
Es und muss der Hardcore so, sein, ja. Unbedingt Hardcore, unbedingt also, nicht dieses Hey You, the Rocksteady Crew war ja damals schon so ein Kommerztitel, wo wir zum Hip-Hop gekommen sind und für uns war alles Kommerz.
Shannon, let the music play.
Boah, nee, das war damals schon nicht gut. Also da hat man schon gesagt, das geht nicht. Obwohl es klar war, es war einer der Anfänge. Haben wir gesagt, ja,
okay. Es hört sich zu weich an. Ja. Es ist nicht hart genug. Es muss richtig brett sein. Da gab es zwei prägende
Platte für mich und das war Hijack und Team Dog.
Für mich
das auch. Das waren die brutalsten Dinger. Da war kein
Halt mehr. Ich finde, ihr unterschlagt Paris. Ich fand Paris
groß. Ja, Paris, gebe ich da recht. The Devil Made Me Do It. Mega Platte.
Und ist dann
bis heute.
Also genau diese, es muss hart sein und radikal. Was ja dann auch so die Attitude bei allen geprägt hat. So. Und den Vibe hat man dann auch ausgestrahlt, wenn man als Gruppe unterwegs war und dann vielleicht auch schon so eine kleine Grenze drumherum gezogen.
Will ich schon sagen, auf den Jams oder so.
Wenn wir zum Jam sind, sind wir mit 60 Leuten aufmarschiert.
Da war
wir waren nie alleine, wir sind mit einer Gruppe von 60 Leuten gekommen. Egal, ob gebreakt wurde, gesprüht wurde,
gerappt waren alle dabei.
Ja. Es waren einfach alle dabei. Das war nicht so, ich bin der Rapper, du bist nur
der Sprüher. War da eine Ausnahme oder waren die Heidelberger auch so drauf oder die Hanauer oder wo?
Also man kam
nur
als
die Berliner Crew, waren so drauf.
Man kam schon, die kamen schon auch
die als haben's Crew. Getoppt.
Die haben's kamen getoppt. Auch als Crew, aber die waren andere Crews, die hatten dann eben einen anderen, die hatten eine andere Philosophie für sich, die Heidelberger zum Beispiel, ja. Oder das, wir kamen halt auch als Schlagkraft da an. Die Einzige, die vielleicht noch ein bisschen Satellitenstart war ich, die dann noch von rechts nach links gehüpft ist und gesagt hat, hey, wie geht's? Und Socializing und Networking und erzähl mal, zeig mal, mach mal, ja. Das wurde irgendwann toleriert und akzeptiert und eigentlich hat man immer gesagt, ja, erzähl mal, was machen Sie denn? Was machen Sie denn? Erzähl mal und so. Aber im Endeffekt ist es so, das war die Attitüde, mit der bist du da aufgeschlagen.
Wir sind unantastbar.
Ja. Und kam das aber auch so ein Stück raus, weil man es hier vor Ort, ob auf dem in Flying bei der Ramp oder am Press oder zu Hause, wenn man sich irgendwie Platten angehört hat oder zusammen Texte geschrieben hat. Es musste immer hart sein, immer hart sein. Und alle anderen, die man gehört hat, waren halt nicht so hart. Und dann ist diese, bin der, dann das, kenne ich schon, was willst du mir eigentlich erzählen? Weil dasselbe hatte auch der Marc. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, die Heilbronner waren immer so ein Stück exzessiver. im Feiern, radikaler, straighter. Der Ed vom Mobilat hat mir erzählt, ne, die kommen da aus Dahnfeld oder woher, die Neckarsulmer-Hip-Hop-Jungs, und dachten halt, man braucht Oversized Irie Daily-Hosen und was weiß ich. Und dann tanzen sie das erste Mal oder kreuzen in Heilbronn auf und kriegen Erziehungsschellen, dass man 501 zu tragen hat und ein Basic-T-Shirt mit einer Bomber oder Jeansjacke, aber nicht.
Stadtverbot.
Und eine Weste drüber und Hoodie drunter.
Feierabend, ja. Raus, ne?
Wo kam das dann? Dann her, also es war ja alles sehr dogmatisch und...
Ich glaube, es hat eine ganze Weile gedauert, bis zum Beispiel auch die Damen und Herrschaften, sage ich jetzt mal, auch so Leute wie De La Soul, Jungle Brothers und so weiter gesagt haben, okay, das geht.
Ja, es kam aus einer Ecke her, weil wir damals, das weiß ich heute aus buddhistischer Sicht heraus, damals hatten wir das Gefühl, niemand... Also das, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben in unserem Leben, und wir haben echt auch krasse Sachen gemacht, ja, das können die Leute vom Hip-Hop, du hast genau gemerkt, der geht Hip-Hop intellektuell ein bisschen an, ja, da hat die Mutter dem wahrscheinlich noch das Vesperbrot mitgegeben, ja, geh rappen, mein Junge, ja. Und bei uns war das, wir hatten diese Eltern nicht, wir sind mit 13 von zu Hause aus dem Fenster ausgestiegen, nachts bis um 4-5 Uhr morgens unterwegs, so waren wir drauf, ja. Wir waren völlig außer Kontrolle, wir liefen außer Kontrolle, ja. Und wir
wussten, auch schon jeder allein für sich und dann nochmal verstärkt.
Und später dann verstärkt, ja, als Gruppe. Und wir haben genau gehört, wer diese Intellecto-Rapper sind. Ja, wir sind teilweise auf die Bühne, haben Mikrofone weggenommen, haben gesagt, halt die Fresse jetzt, ja, jetzt machen wir Hip-Hop. Ja.
Das war doch mal in Karlsruhe, da haben wir die Bühne übernommen.
Ja. Wann in Offenbach auch. Ja. Frankfurt-Offenbach-Jam. Wo der ja, Roy gut, Marquise,
in Frankfurt-Offenbach ist auch geil.
Ja. Oder Offenbach bei Frankfurt-Jam, ja. Sagt man das so? Ja.
Nee, Quatsch. Es ging nur um Offenbach, wo du sagst, echt jetzt?
Offenbach in Frankfurt oder so? Nee, Spaß.
Bitte nicht. Stadtgrenze.
Ja, und das habt ihr ja dann aber auch mit. Also, es war völlig selbstverständlich, dass man jetzt da hochgehen muss und denen das Mikrofon weg, weil. Ja.
Weil sie scheiße gerappt haben. Diese Einstellung hatten wir. Du kannst nicht das gleiche Leid haben wie ich, also kannst du mit mir nicht reden. Also wirst du mich auch nicht verstehen, deshalb rede ich nicht mit dir. Das hatten wir, das war unsere Einstellung, glaube ich.
War eigentlich schon ganz schön engstirnig, ne? Wenn man so zurückblickt. Aus
heutiger Sicht gesehen.
Ja, so ist es halt gewesen.
Und trotzdem hat es damals wahrscheinlich aber trotzdem so den Chorgeist gestärkt,
noch
so,
ne,
wenn jeder so drauf war und du grenzt dich dann halt eindeutig ab gegenüber den Stuttgartern und Münchnern, die gern miteinander reden und mit dem Saxophon irgendwie auftauchen und ihr denkt euch...
Also die Stuttgarter hatten zu Heilbronn ja immer so ein bisschen leicht biefig und hochnäsig, ähnlich wie die Münchner, zumindest was die Sprühe anbelangt, wo es eigentlich relativ gut geklappt hat, muss ich sagen, jetzt so waren die Basler. Mit den Baslern oder wenn wir in Basel unterwegs waren, waren dort auf Partys, die waren auf dem gleichen Level, ja. Wenn da die Luana auf der Bühne gestanden ist und da kamen zwei Cops rein, dann hat die komplette Halle oder der Saal haben ja Fuck the Police angestimmt. Und dann lief das. Also die waren schon, das war Hip-Hop.
Ja. Stimmt, ja, mit Basler.
Basler waren einfach, das hat gepasst wie Faust auf Auge.
Aber mit massiven Tönen sind wir eigentlich auch ganz gut klargekommen.
Ja, die hatten wir mal eingeladen, wo wir mit Olga die Hip-Hop-Party gemacht haben und die wollten unbedingt ihr Fahrgeld haben und so und das fand ich dann halt ein bisschen spießig, aber so jetzt ganz...
Ja, aber wer auch immer groß war und der auch nach Heilbronn gekommen ist, das war auch Main Concept aus München, die waren auch vorne mit dabei. Und Rio Lobo, die haben ja eigentlich zum Beispiel so mehr funkig, soulige Beats gemacht und die haben auch uns Hardcore, die waren sehr offen, die haben uns Hardcores schon genommen und geguckt und lass uns was machen und so. Da haben wir auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wo das war.
In München?
Nee, die sind zu uns nach Heilbronn gekommen.
Ach so,
die waren bei mir und beim Mörgenthaler. Ich weiß nicht, wo sie noch übernachtet haben. Auf jeden Fall tatsächlich.
Der David oder was?
Die waren alle da.
Also ich weiß, die waren mal David bei mir und haben Salzstängel gefuttert.
Das ist alles, was dem Schwabe einfällt. Ey.
Nee, wir waren
Nein, also die waren schon auch. Und
hattet ihr, Ingo und du, irgendwie so Ambitionen als... Also was Karriere angeht, so als Rap-Crew? Oder war das, nee, wir wollen einfach im Prinzip Bühne abreißen, was sonst passiert ist,
ja,
gar nicht so im Kopf?
Wir hatten eine Zeit, wo es eigentlich so losging, wo auch die Jungs angesprochen wurden von Plattenfirmen, ja, und der nicht bei drei auf dem Baum war, hat einen Plattenvertrag bekommen. Da waren wir dann noch nicht so weit. Da haben wir gesagt, nee, auch wieder die Einstellung hier, ihr macht ihr mal, ja, und wir wollen das nicht. Unser Hip-Hop, das, was wir gemacht haben, die Bewegung, die dort entstanden ist, die war nicht dazu da, um verkauft zu werden. Das war leider so. Das war die Einstellung. Es ist
no unverkäuflich. Sellout.
Ne? Es ist unverkäuflich. Ja, diese Musik oder das, was wir machen, egal was, kann nicht verkauft werden. Deshalb hatten wir schon so eine Grundaversion auf so Plattenverträge. Dann kam die Zeit mit ANNA und so, mit dem Max Herrenner. Die sind dann ja auch ziemlich kommerziell den Weg gegangen. Und dann hat der Frank Strömer, das habe ich dir gestern kurz gesagt, von East West, ja, Bülent, mach doch sowas wie ANNA. Ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Zu East West Records, nein, bin ich raus, Punkt. Ich hätte auch sagen können, oh ja, dann komme ich bei East West rein. Super, machen. Nee. Es war unverkäuflich. Mhm. Deshalb ist aus diesem heraus, was der Ingo und ich gemacht haben, konnte nichts entstehen, das irgendwie verkauft worden wäre, außer, wie du es gesagt hast, anfangs jemand wäre gekommen zu dieser Zeit und hätte gesagt, das ist genau das, was wir hier produzieren wollen, Hardcore-Hip-Hop, wir nehmen die Jungs unter die Fittiche, dann hätte es vielleicht geklappt. Wobei Ingo war noch ein Tick schwieriger, Egozentrismus auch noch mit an Bord. Und nachdem dann seine Drogen, LSD und so dazu ins Spiel kamen, dann war, ist das alles auch in sich zusammengebrochen. Ja. Und dann, ja, also der Ingo und ich hätten viel machen können. Ne? Wir sind ja getingelt, gereist, aber wir hatten nicht eine Ambition, dann werden wir dies machen, wir werden bekannt sein. So einen Plan gab es nicht. Es ging nur um den Hip-Hop, nur um die Message.
Man hat's gelebt, ja.
Wir haben es gelebt. Und irgendwann habe ich dann auch, da kam die Tochter noch dazu und alles. Hip-Hop haben wir alle im Herzen, glaube ich. Wir tragen es alle hier. Es bestimmt nicht mein Leben, aber wir sind irgendwie Hip-Hop. Egal, was wir tun, auch die Show, die ich heute habe, habe ich alles dem Hip-Hop zu verdanken. Wenn ich heute noch mal rappen würde, dann nur für 13-, 14-jährige Kinder, die alleine im Kinderzimmer sitzen, wo die Eltern vielleicht streiten, wo sie vielleicht Angst haben, wo sie vielleicht einen leeren Kühlschrank haben, wo sie nicht wissen, ein und aus. Ja, denen würde ich gerne sagen, mach dir keine Sorgen, hier sind wir, mach dein Ding. Ja, das würde mich noch reizen. Oder irgendwelchen Nazis, ja, einfach die Hass in sich tragen, auf die Fresse blank hauen. Dafür würde ich mich noch hergeben für Hip-Hop. Das ist für mich Hip-Hop. Ja. Ansonsten verkaufen, da oben stehen, ich bin der Geilste, der Tollste der Welt, kauft meine Platte, fickt euch. Dann habe ich keinen Bock drauf.
Und der Bülent, erteilt wieder Stadtverbot.
So recht. Wann waren denn so die Prime-Jahre des Press? Und wann hat auch angefangen, elektronische Musik
mit dazu zu kommen? Oh, das war so 95, 96, oder? So die Ecke.
Was hat das dann nochmal bedeutet?
Also ich mache das immer so ein bisschen mit meiner Bundeswehrzeit
aus. Weil ich hatte auch den Eindruck, so ein bisschen, also diese Hip-Hop-Einstellung haben auch die Heilbronner Elektro-Leute übernommen und mitgetragen. Es war dann später ein Werner, ein Ralf Lock, ein Sebi, weiß nicht, wer da noch war. Und ich hatte es Mark Wörr gesagt, so, ich habe feiern gelernt im Om-Keller. So. Und da ging es ja klein, schwarz, dunkel, Bass, so mehr braucht es nicht für eine ordentliche Party. So, und dann bist du danach überall unterwegs, ob es Berlin ist oder was auch immer. Und wie es dem Mark gesagt hat, du gehst da hin so, und alle rasten aus und du denkst, wann geht's denn los? Und das kenne ich so aus dem Om, ne? Und auch dieses DJ Hell-Interview, wo er sagt, so, ey, die beste Party, die er je erlebt hat, er weiß nicht, wie der Laden heißt, aber Keller in Heilbronn, 500 Leute dunkel, er hat niemand gesehen, nur gefühlt.
Ja.
Und die Flamme brennt.
Also ja, so die elektronische Musik, das wann kam die davor? Wann war so der Press Prime? War das so, wo die zwei Genres auch so ein bisschen beide am Start waren?
Ich glaube schon, dass viele, die dann das Harte hatten aus dem Hip-Hop und die dann geswitcht sind, die dann da weiter Drum and Bass, Dub, Techno, Hard House, nenn's wie du willst.
Da gab es auch ganz viele illegale Partys, das war ja. Da waren wir auch mit am Start.
Techno-Partys.
Ja, Techno-Partys, ne? Ja. Und wie gesagt, es müsste so 92, würde ich mal
vorstellen. Schon 93, später.
War das später?
Ja, ich würde auch sagen, ab 94, 95, ja.
Davor. Und dann ist alles so miteinander auch verschmolzen, ne? Also, wo wir dann auch schon, wir dann für unsere Fälle recht offen waren. Da waren wir halt dabei. Ja, war so.
Ja, auch wenn du halt überlegst, so Intershop, was weiß ich, wie viele da reingepasst haben, 150 und dann war Kid Paul da und die parken bis zur Feuerwehr runter und bis hoch auf den Weinberg. Also stimmt, die Buden wurden ja genauso auseinandergerissen, sozusagen, wie ihr es ein paar Jahre vorher mit dem Hip-Hop angefangen habt. Nehmt ihr das auch so wahr?
Ja.
Man muss sich allein bloß den Namen, halt Bronx, ist ja wirklich, das ist ja ein Begriff, der ist ja, was weiß ich, überall bekannt. Ne? Also das, was da entstanden ist, allein dieser Begriff.
Und da war es egal, ne? Techno, ja, so wie du sagst, Robert. Das war da.
Also es gibt jetzt einen neuen Podcast der Hochschule Heilbronn, der kam jetzt raus, wird von Studenten gemacht und da ist eine Rubrik Studieren in der Bronx. Also ne, diesen Begriff, der wird immer noch benutzt hier und verwendet, sei es von Medien.
Die meisten kennen den Ursprung gar nicht mehr. Woher es resultiert?
Mal, da gibt es unterschiedliche Meinungen, wo es herrührt. Wir hatten es gestern kurz. Ja.
Mir ist nämlich noch was dazu eingefallen. Wir hatten irgendwann in den 80ern, ich weiß es gar nicht, 84, 83, gab es einen Bericht im Stern über Heilbronn. Ja. Und die haben es Hawaii schon die Bronx genannt. Hatte aber nichts mit dem zu tun, dass du irgendwann im Keller irgendwann mal rausgehast und das ist die Heilbronx. So. Aber tatsächlich, das ist auch so ein Entwicklungsding, würde ich sagen. Also selbst die Presse, die damals über Heilbronn und die Zustände berichtet hat, übrigens auch mit dem Drogenkonsum pro Kopf, pro Einwohner. Damals hatte Heilbronn 100.000 Einwohner roundabout und der Konsum war so exorbitant und dann wurde die Zustände im Hawaii damals im Stern episch breit dargelernt. Keine Bewertung, wie jetzt der Stern ist. Alles egal. Der Punkt ist, der ging durch die Presse und Heilbronn war bekannter für die Drogen als Frankfurt am Main.
Stimmt. So.
Bei Frankfurt am Main
war Heilbronn Nummer eins.
Ja.
Genau. Und ich finde, es ist wichtig, dass der Drogeneinfluss, der hier war und auch der Change von dieser Hip-Hop-Community zu irgendwann, wo die Leute eben das harte Zeug weitergesucht haben, Drum and Bass, Techno, Hardhouse, whatever, ja, sind viele, die einfach mit mir Hip-Hop gehört haben, egal welchen Hip-Hop, sind verschwunden. Die sind irgendwo zwischen MDMA, Leuchtwesten und irgendwelchen Sticks verschwunden in Taucherbrillen. Und ich habe nur gedacht, also ich muss halt immer für mich feststellen, es ist nicht meins, liebe Leute. Ich lasse euch euers, aber ich hüpfe hier nicht mit einer Taucherbrille und einem Leuchtstäbchen auf Hardhouse.
Ja, aber das war ja auch wieder was, das ist in Heilbronn in der Form so. Und also kann ich mich nicht erinnern, dass es da so Partys. Null.
Was für Partys?
Also so Weste und Leuchtstäbchen und so.
Oh doch, in der Bülent, nicht der Bülent.
Da war ich da aber nicht dabei.
Du auch. Nein, der Bü.
Der Alex also und der Franken. Und
die sind ja abgegangen. Und dann bist halt auch mal auf die illegalen Partys gegangen. Und hast, also ich habe für mich halt festgestellt, das ist, ich weiß, war mir nicht sicher, ob das wirklich noch was mit Musik zu tun hat oder nicht, einfach die Drogen, die man nimmt.
Ja, also der Herbie ist original mit Weste und Taucherbrille im Ohr aufgetaucht. Ja, also.
Natürlich. Und er steht neben mir und tut so, als wäre es selbstverständlich und guckt dich an, wie von wegen, wie bist du drauf? Und du denkst nur so, ich sitze nur da und denke, ich glaube nicht, dass ich mir überlegen muss, wie ich drauf bin. Ich freue mich, dass es dir scheinbar gerade total gut geht und du eine Taucherbrille brauchst. Aber was soll ich sagen? Ja? Also das war so für mich persönlich meine Exit-Ding, weil ich gesagt habe, nee, da weiß ich dann schon, was, so weit bin ich dann, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich brauche und ich weiß, dass ich das nicht brauche und ich habe ich finde, wir haben viele Leute verloren von früher. So empfinde ich das als Mensch.
Ja.
Und,
wegen elektronischer Musik?
Für mich, nee, wegen diesem Zeitenumschwung und der Drogen. Ob das, deswegen sage ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was mit der Musik zu tun
hat.
Haben
zu den Hip-Hop-Zeiten Drogen nicht wirklich da eine Rolle gespielt in der Szene? Oder hat man halt gekifft, aber sich keine Teile geschmissen?
Die hatten Drogen, kamen später mit der elektronischen Musik. Und dann kam eine Schwemme, die war nicht schlecht, würde ich sagen. Dann ging alles. Also um mich rum war, und ich war vielleicht zarte 17 Jahre alt, um mich rum gab es alles. Immer, dauernd, jeder. Und ich habe festgestellt, ich bin sicher, ich glaube, ich habe es nie, weil es war allgegenwärtig, also habe ich es gelassen.
Ja, lustig war auch im Intershop, ne? Also ich war immer so ein energetischer Typ, ne? Und dann sind die zu mir gekommen und haben gedacht, ich muss irgendwas genommen. Ey, hast du was? Und so, ich so, was? Ja, können wir was ziehen? Ich wusste nicht mal, was es ist. Ja, so gingen die da ab. Ja.
Also für mich hatte dieser Wandel mit der elektronischen Musik hatte eine katalytische Wirkung auf all mein Umfeld. Dass sich Leute sind weggebrochen, Taucherbrillen verschwunden im Nirgendwo.
Sprache hat sich ins Hochdeutsche verändert.
Ja, oder Sprachen, die ich nicht verstanden habe, so, die keiner verstanden hat, weil es völlig Fantastereien waren. Und
Weißte, hast du?
Ja, keine Ahnung. Die sind dann alle auch, weiß ich nicht, viel nach Frankfurt, ob es dann Funkadelic war. Das waren so die einen. Die anderen, Dorian Gray,
Omen.
Und Omen.
Oder ins Milk.
Milk.
Mannheim. Noch Mannheim. Ja. Drum and Bass.
Dann gab es Robert Johnson irgendwann, glaube ich, auch noch Offenbach. Mhm. Ne?
War das auch so die Zeit irgendwann, also ne, als die elektronische Musik dazu kam, dass der Skatepark draußen am Stadion auch gebaut wurde und die Skater dann aus der Innenstadt vom Press sich mehr dahin gezogen haben und dann plötzlich in der Innenstadt gefehlt haben? Und so langsam das so ausgefadet ist und damit angefangen hat?
Also vom Skaten her, die Rampe stand ja erstmal noch auf der Wertwiese.
Genau, ist damit, ja. das war eigentlich unser erster offizieller Skatepark, ja, in Heilbronn, ja. die Wertwiesenrampe. Mhm. Da war halt eine Mini-Ramp und eine kleine Funbox. Ja, aber jetzt auch mehr Larifari. Dann kam aber irgendwann mal der Punkt, als die Skate-Szene tot war. Also da war Heilbronn, war gar nicht mehr so viel. Das kam dann alles erst wieder Anfang, Mitte der 90er, als es die Oldschool-Boards nicht mehr gab. Alle Bretter waren gleich vom Shape her, die Popsicles. Und dann haben sie dann, ja gut, dann hat es wieder angefangen. Dann waren dann Püttlig und sowas, die dann noch weiterhin aktiv waren. Dann die Wolf, die Kentner-Zwillinge noch. Mhm. Die haben ja dann das initiiert, dass sie den Skatepark in Heilbronn gebaut haben am Frankenstadion. Ja, und da hat es dann wieder angefangen, da kam dann wieder der Skateboom. Der große,
aber
dann
nicht
kam
in der große Innenstadt. Skateboom. Ja, weil das meinte.
Aber mit der Innenstadt hat es einen anderen Grund. Einen viel pragmatisch logischeren. Auch. Und zwar, wir hatten alle irgendwann eigene Wohnungen. Also wir sind einfach, wir haben, was weiß ich, irgendwie Ausbildungen abgeschlossen oder was weiß ich, der eine oder andere hat den Job und konnte sich eine Wohnung leisten. Mhm. Und dann hat er die Bude gehabt, dann fing man plötzlich an, in der Heinrieterstraße hinten, ja, oder sonst so abzuhängen, und war nicht so oft in der Stadt, es wurde weniger. Den Grund hat es einfach.
Nee, weil der Stefan gemeint hat, für ihn war auch, als dieser Skatepark draußen am Telefunken da dann eröffnet wurde, hatte keiner mehr einen Grund, in der Innenstadt zu skaten, weil es dort die besseren Bedingungen gab. Und dann waren die Skater, die halt vor Eröffnung des Skateparks da in der Innenstadt unterwegs waren und dann halt auch.
Gut, du hattest dann halt einen Skatespot. Was hatten wir damals? Wir hatten
die kleine Bank. Genau, aber so ist dann so ein bisschen auseinandergerissen worden. So, Skater war dann sozusagen nicht mehr in der Innenstadt, habt nicht mehr die anderen am Press getroffen, aber die hatten auch keinen Grund rauszufahren an die Theresienwiese. Dann kam das Alter dazu, noch Buden etc. Manche Leute sind weggezogen.
Ich glaube, dass die öffentliche Hand da einfach auch spät war. Also wir haben ja so früh gab es den Bedarf für diese Rampe. Ein Skatepark mit Boxen, Freestyle und Street und so weiter. Und da ist nie was gemacht worden. Da wart ihr ja die Ersten, die euch einfach gesagt haben, wir machen das jetzt mit eigener Hand, wir ziehen es durch. Und dann, ich glaube einfach, dass es auch so die öffentliche Hand kam spät, die haben lange geplant, sich überlegt, was machen wir, tun wir. Das sind die eigentlichen Skater groß geworden, weggezogen. Dann haben die endlich einen Platz gehabt, es ist im Gemeinderat durchgegangen, Stadtplanung hat es dann auch mal geschafft und ihr wisst, wie es ist, dauert einen Moment und dann ist der Park da gewesen. Und dann kam wahrscheinlich dieser Moment der Bässe, wo man sagt, ey, es ist ja gar keiner mehr da, wir fahren jetzt Skateboard. Und dann kam wahrscheinlich diese Neuinszenierung, weil halt jemand gesagt hat, sorry, macht da gar keinen Sinn. Ja? Und dann wurde das auch wiederbelebt, was ich übrigens total schön finde, weil es ist natürlich schade, eine Stadt hat endlich kapiert, was eine Jugend will oder eine Urban Culture braucht. Ja? Kommt halt aber nur so 5 Jahre
zu. Vorbei irgendwie, André, ist es diese, oder Marco, die, der Skatepark, der ist dann der erste, der gemacht wurde, war nicht so erfolgreich, oder?
Die Rampe war auch komisch.
Die Mini-Ramp, ja, die war komisch. Der war schon immer, da gab es ja dann auch viele Contests damals von Hanno, Shred Quarters, dann der Simon und der Mike vom Burnside. Die haben ja dann auch Skate-Contests gemacht und Partys da unten. Aber das war dann wieder als der zweite Boom kam. Mhm. Da, wo wir damals gefahren sind, da war das ja noch nie so groß. Und als der Skatepark gebaut wurde, da haben wir schon alle aufgehört. Da waren wir schon gar nicht mehr am Skaten. Also ich weiß auch, ich habe eine Pause gehabt von ein paar Jahren. Bin dann erst wieder, als ich dann im Skateshop geschafft habe.
Ich habe das gar nicht mehr mitbekommen mit dem Skatepark.
Nee, ich auch nicht, aber das klingt danach, dass man einfach, das hat lange in der Planung Genehmigung gedauert. Die haben gesehen, es gibt Bedarfe und es hat halt einfach, hat sich nur 5 Jahre später.
Da waren welche da von den Skatern, die es auch wirklich forciert haben, die gesagt haben, hey, wir brauchen was, die auf die Stadt zugegangen sind. Wie hieß denn der damals? Der Wolter oder sowas?
Keine Ahnung, ich weiß
nicht. Und wo sie dann wirklich zusammengesessen sind, wir brauchen was Vernünftiges, wir planen das gemeinsam miteinander und dann gucken wir.
Was ich halt irgendwie auch erstaunlich fand, weil gesagt, es sitzen ja auch Bekannte, die wir alle auch noch vom Press kennen, sitzen ja in der Stadtentwicklung. Also es ist so, ich fand es dann immer erstaunlich, dass halt irgendwie doch keine Interessenvertretung eigentlich vorhanden ist und die Stadtentwicklung dann doch sehr, sagen wir mal so, linear verläuft.
Wir hatten halt nichts. Heilbronn war eine der hässlichsten Städte Deutschlands gefühlt, oder? Zerbombt im Zweiten Weltkrieg als eine der Städte,
außer die am meisten Bomben. Außer Kilianskirche gab es nichts mehr. Altes, ja. Wir hatten gar keine Patina.
Es war eine hässliche Stadt und unsere Jugend und unsere Kindheit war in einer der hässlichsten Städte Deutschlands. Die war mal wunderschön, ja, bevor sie zerstört wurde, muss man auch sagen. Und das ist halt
ist so.
Unsere Hometown, oder?
Gab es eigentlich für euch, also so, ne, ich 6, 7 Jahre jünger als ihr, 5, so meine Heilbronner Generation hatte sozusagen euch als Vorbilder. Hattet ihr auch sowas?
Niemand ja, aus Heilbronn eigentlich, also keine
Locals. Die es gesetzt haben, so.
Es war niemand da.
Es war uns auch wirklich wurscht, wir haben da wirklich uns gesagt, scheißegal, Mann. Nee, es war ja, also, nee, ich meine, es ist jetzt nicht negativ, weil du mir das sagst, sondern es gab nicht, es war einfach gemacht.
Nee, aber na, hätte ja sein können, was weiß ich, also so, jetzt ein anderes Genre, aber die Heilbronner Rotlichtszene so war auch eine, vor der man Respekt hatte deutschlandweit. Die haben mal Hamburger aus der Stadt verjagt. Mit Plattenreifen sind die dann davon gefahren. Also da war ja auch so eine Härte da. Ja, und das wollte ich wissen. Gab es so einfach, als ihr da 12 bis 15 wart, irgendwelche 18 bis 23-Jährigen, die in irgendeiner Weise was also, gesetzt meinst, haben, was ihr...
Du meinst Role Models, die ich wirklich live vor mir hatte, von denen ich gesagt habe, ja, Mann.
Weil das wart ihr ja so für meine Generation. Da konntest du, da legen sie auf, da die malen so, die so muss man sich anziehen. Alles andere ist Erziehungsstelle und Stadtverband.
Da gab's dann bloß die, zu denen man nicht hochschauen wollte, sowas wie die, wie hießen die damals?
Iron Maiden?
Die Maidens, Lacoste, Hawaii, genau. Aber das waren ja alles so...
Also die waren nicht intelligent genug. Ne?
Nee, das hatte ich aber nie mit denen. Das war für mich überhaupt nicht, das hat nichts damit zu tun gehabt für mich.
Ja.
Das war für mich, deswegen, das hat gar keinen Role Model Effekt gehabt.
Nee, sag ja, niemand zu dem hochschaut.
Nein, es gab und schon gar nicht in real life, also vor deinen Augen, so wie du jetzt vielleicht einen von uns hattest oder wo du gesagt hast, oh cool, das ist nicht. Ich habe eher, also ich kann es nur für mich sagen, ich habe eher geguckt, was machen andere Frauen da? Was und wie geben die sich und welche, was ist da Masse? Und dann guckst du aber nur und sagst, ja, aber was bin ich davon?
Also fandst du die Mädels aus den anderen Städten irgendwie genauso wack wie die Jungs, die anderen Rap-Crews?
Nee, ich fand ein paar wirklich deutsche Frauen richtig gut, ja, und habe auch die Attitüde geschätzt. Manche sagen, ich habe mir bei jeder eigentlich immer rausgefiltert, was ich für mich gut finde, was ich bewundert habe. Es war aber weniger optisches zum Beispiel. Also nicht sag, boah, geile Ohrringe, super Sneaker oder sowas. Damit habe ich immer. Ich glaube, wir hatten die maximale Freiheit bei gleichzeitiger absoluter Radikalität. Wir haben einfach gemacht, tatsächlich so wie du es gesagt hast, Bart, gemacht, worauf wir Bock hatten. Und nebenher und irgendwann kam dieser reflektorische Prozess, wo du sagst, ey, also zumindest bei mir habe ich gesagt, was machen denn die anderen? Was machen denn die anderen Mädels? So, wie, was ist da Masse? Dann hast du festgestellt, es gibt die Bitches und die, die es wirklich drauf haben. Dann gibt es die Mitläufer, wo du sagst, wo du genau weißt, wen der Torch nicht alles anspricht. So, ja. Aber du hast dann auch für dich sortiert, was bin ich da? Ja.
Und plötzlich hast du erkannt, du bist eine Frau nach 20. Hey, ich bin ja eine Frau, okay.
Nein, nein, nein. Das, ich glaube, da ging's. Das war tatsächlich für mich viel geschlechterneutral, dass ich gesagt habe, was bin ich und was will ich? Und wie hätte ich es gern? Also weniger Mädchen, Männlein, Weiblein, divers, sondern eher einfach, was machen die anderen? Was ist das Standing? Wo geht's hin? Wo sehe ich mich da? Was will ich für mich?
Ich denke, wirklich, wir haben uns einfach keine so Regeln auferlegt. Na, jeder war, wie er ist. Und dann war das aber trotzdem irgendwann so ein einheitlicher Stil, ne, wo man uns trotzdem erkannt hat. Aber das gab kein Dresscode oder so. Ne? Also das war einfach.
Bei Amis habt ihr euch so den auch nicht abgeschaut oder irgendwie so?
Doch, ein bisschen schon. Mhm. Doch, also so ein bisschen schon.
Ja, ich bin noch so, wo ich so halb modmäßig mal unterwegs war, mit Docs auf dem Skateboard durch die Stadt gefahren. Ja. Das komplett. Das war kein Nee, aber das war so, ja, das eine war cool und das war cool, aber ne, so Überschneidung. Und dann hat man sich dann gesagt, okay, das lassen wir mal lieber. Was ganz schlimm war, wohl weiße Schnürsenkel. Ja, das war ganz gefährlich. Sah zwar gut aus, aber bing.
Ja, aber wir haben unseren eigenen Style gehabt. Also ich habe als Kind, vielleicht liegt es auch irgendwie von dieser Einstellung mit, wir hatten kein Geld und alles, ne, viele von uns. Ne? Wenn man sieht, woher wir alle kamen, auch die Crazy und so, die haben ja auch in diesen Barracks da gewohnt. Ne? Und wir haben zum Beispiel, sind wir zum Camping Army Store, zu Skatezeiten, und zum haben NATO-Shop. Uns diese Militärhosen gekauft. Die haben 13, der NATO-Shop, genau. Und die haben 15 Mark gekostet. Das waren gebrauchte
Hosen. Von Amis drin, die haben wie Amis?
Ja, gebrauchte Hosen. Und die waren praktisch. Du hattest die Taschen. Mhm. Es gab ja den Spruch, no Kimpins on Sunday. Also das heißt, diese Hip-Bags kamen ja aus dieser Zeit, ne, weil du da das Werkzeug für dein Kingpin und die ganzen Schlüssel und so drin hattest. Ja. Später kam noch der Tabak dazu und das Gras. Und so, und haben wir diese Militärrucksäcke gehabt. Warum nicht? Weil wir jetzt hier in die Armee ziehen wollten oder so, weil die günstigsten
und die
stabilsten,
die
praktischsten. Die
Sprühdosen reingepasst.
So. Ich wollte gerade sagen, Pragmatiker. Du hattest.
Ja.
Nee, es hat ja auch beim Skaten, hey, Langlebigkeit und kein Geld spielt halt eine extreme Rolle. Und wenn man sagt, hey, wie oft die Airwalks einfach abgeschreddert waren und du hast sie einfach nach 3 Monaten kicken können, das hat halt auch nichts gebracht. Und alle haben sie getaped mit Gaffertape. Ja,
Klebeband rum.
War Standard, da hat jeder gewusst, da läuft.
Ich bin als Kind mit Aldi-Schuhen, meine Mutter hat dann irgendwie Schuhe geholt vom Aldi, da gab es halt schon die Nikes und die Adidas. Und da haben die Jungs mich angeschaut, hey, was sind das für Schuhe und so. Und dann habe ich die angeschaut und habe gesagt, hey, das sind richtig coole Schuhe. Aus dieser Not heraus entwickelt man dann halt sein eigenes Ding auch irgendwo. Ne? Wir haben nicht nach anderen geschaut, wir hatten nicht
irgendwie. Gab keine Role Models, ja.
Nee, das hat dann eher auch so, ging ins andere rüber. Ich weiß noch, in Basel waren wir eben gerade mal auf so einer Jam und da ist einer aufmarschiert mit Kangol und alles und komplett super, vom Feinsten, ja. Also da.
Es war zu viel.
Das war
einfach sowas von zu viel. Du sagst, da, was waren wir? So. Nimm dem das Mikro weg, das ist nichts. Das ist ein oberflächliches, der fühlt es nicht. Schau, der hat es gekauft.
Ja. Da gab es ein bisschen Aggression gegenüber solchen Menschen dann einfach. ob es jetzt begründet oder unbegründet war, einfach so. Ja. Ich habe mir auch, es gab diese Thrasher und Tracker-Pullis habe ich mir selber gemacht mit der Schablone. Das ist ein Pulli, tatsächlich, ja.
Und oh, das hast du aber schon gut Zeichnen gemacht. Das wusste ich nie zu keinem Zeitpunkt.
Ja,
ja. Ja, guck.
Deshalb kannst du so gut zeichnen, Michael.
Ja, genau.
Verstehe ich.
Schablonenkunst hat Banksy eigentlich
ja
von mir
übernommen. Ist du, Gigi, vielleicht, du hast ja mit den anderen auch ein bisschen connected gesprochen und genetzwerkt, ob die in anderen Städten vielleicht so Role Models hatten?
Also ich glaube, die Mehrheit...
deshalb dann irgendwann... Ja, immer.
Du meinst offener
nicht so,
waren, oder?
Ja, nicht so, was du vorher gemeint hast. Eigentlich war es ja auch so eine sehr beschränkte Einstellung, weil man so in seinem, so hat es zu sein und alles andere.
Straight. Ja, aber es ist so, die anderen waren tatsächlich, die hatten, aber ich kann aber auch nicht sagen, warum. Also gerade die Münchner zum Beispiel auch alle oder die Hamburger, alles hat nach Heidelberg geguckt. Auch die Stuttgarter haben nach Heidelberg geguckt. Es waren die ersten der Stunde, waren Torch, Stieber Twins, Cora E.
In Heidelberg
jetzt. Ja, genau. Dann gab es noch den Sprühgott, wie hieß er?
Selbst Bomber oder was?
Selbst
G. Der G. G war groß.
Steve, Scotty.
Steve, der kam aus Weinheim. Genau, der Superbreaker, der ja auch einen schweren Unfall hatte. Also alle haben immer auf die, ich würde sagen, so wie du vielleicht auf die erste Stunde Leute geguckt hast, haben die anderen eigentlich nach Heidelberg geguckt. Und wir haben eigentlich damals gesagt, Heidelberg ist okay, aber nicht unser Ding. Nicht unser Feuer. So, man hat das natürlich anerkannt, dass man gesagt hat, klar, Torch, immer noch, fegt sie alle weg, grüner Pass, goldener Adler drauf, ist nach wie vor was für uns Kommerz. Haben aber, wenn du es dir rückblickend, muss ich sagen, war es großes Kino, ja. Und alle anderen sehen das ganz klar erste Stunde. Aber ich würde sagen, Schwerpunkt für Role Models war, wenn, dann Heidelberg.
Ich glaube aber, das ist eine total interessante Frage, die der Robert stellt. Wie ist es in, warum ist es in anderen Städten, hat sich es dann noch so ein bisschen weiterentwickelt? Die Leute erzählen, es gibt diese Role Models wie in Heidelberg oder in München, auch in Hamburg, ne?
Ja.
Muss man auch sagen.
Gibt es ja, auch den, die erste Stunde für, Leute,
genau. Genau, mit den Leuten der ersten Stunde, die, wo sich es immer noch weiterentwickelt, ja, hat. In Heilbronn war es so rein raus. Also die Leute, wir haben angefangen, wir haben jeder für sich, hat eine ziemlich harte Nummer abgeliefert und dann, als wir dann auseinandergegangen sind, gerade wo die Drogen dann reinkamen und der Ingo sein Flash da bekommen hat, wo sich's auseinanderentwickelt hat irgendwo, dann hat jeder für sich, ob ein Markus, mit Hard Bass ging auch noch eine Zeit lang. Aber irgendwie war jede Gruppe für sich, jeder wollte für sich dann irgendwie etwas sagen, wollte die anderen ausblenden und alles. Das, was du hier machst, Robert, das findet das erste Mal in Heilbronn statt.
Das stimmt.
Cool.
Applaus, Applaus.
Aber wir hatten ja jetzt nur nicht nur RIP in Heilbronn, sondern es gab ja da noch die Neckarsulmer,
Heiko, das meine ich ja.
Wir und Nenad, THC.
Ja. Ja. Die sind ja auch alle, glaube ich, hier noch, oder? Mit denen podcastest du auch noch, oder?
Nicht mit allen, aber es war jetzt auch tatsächlich, ne, der Aufhänger, euer Klassentreffen, dass der Sascha, bei dem ich einmal die Woche irgendwie abhänge, da angeleiert hat, dass ich gesagt habe, ey, wenn die dann alle da sind, dann frage ich mal, ob sie Bock hätten, irgendwie drüber zu erzählen. Und dann ist mit Sicherheit auch spannend, da ein bisschen dabei zu bleiben und dann so mit den Generationen danach zu quatschen, auch mit den Elektroleuten danach. So, ne, Philipp, du kennst die dann besser, so die Hudefuck-Leute und so weiter. Die es ja dann auch rausgeschafft haben aus Heilbronn und im Berghain aufgelegt und irgendwie Booking-Agentur, ja, genau, in Berlin irgendwie. So, ne? Und da war dann auch schon irgendwie Drive da, so bei den Elektronikern eurer Generation, ja, vielleicht auch mehr als bei den Hip-Hopern, aber es war halt einfach so ein paar Jahre später, man war nicht mehr 15, sondern vielleicht 19, als man da schon ein Stück weit reifer und dann waren sie halt Residents im M1 und im Sage und sind nach London oder jetzt Tokio und auch in New York aufgelegt und der Sebi und sein Beispiel, Bruder, ja, und ja, genau. Jerome. Und
auch das Sebi Schwarz und so weiter, die haben ja auch alle ihre Karrieren gemacht.
Aber André, nur kurz zu der Sache, weil du gesagt hast, es gab auch andere Gruppen, das habe ich gemeint, mit die Gruppen sind dann auseinander und jeder hat für sich genau all diese Gruppen, ob THC oder
wie ja, immer es war.
Raue Einstellung, nee, das war eine Pforzheim-Gruppe, glaube ich. Ja, ich habe nicht den Überblick über die Gruppen, aber es gab viele Gruppen und so hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht. Ne? Es gab nicht mehr diese Gemeinschaft. Jeder war so, ich mach's und lass die anderen außen vor. Ne?
Aber das ist bei den anderen in den anderen Städten genauso. Das weißt du auch aus Heidelberg. Die treffen sich auch nicht jeden Tag noch und sind Mordsdicke. Sondern die sagen zum Beispiel auch, hey, lass uns das bald mal wieder machen. Genauso wie wir jetzt nach unserem Klassentreffen da sitzen und sagen, ich würde euch gerne öfter sehen. Aber die Realität ist halt ganz oft, muss man auch sagen, eine andere. Jeder hat halt auch seine bürgerlichen Leben, wenn du es so willst. Ne?
Ja? Plus wir wohnen dann nicht mehr alle hier im Umkreis. Das
Nein, also da ist man froh, wenn ich sage, der Bülent lädt mich jetzt noch ein, ich darf zu seinen Vorstellungen kommen, freue ich mich wie ein Schnitzel. Ja, aber das Leben, es hat jeder sein Leben. Und du stellst es aber auch in den anderen Städten fest. Also, dass wenn die Cora eh zu den Steeber Twins sagt, die sind auch in derselben Stadt, wenn sie sagt, lass uns das bald mal wieder machen.
Die sind auch nicht so
weiter auseinandergegangen. Es macht jeder auch sein Leben. Ja, es ist so. Part of the game.
Part of the game.
Eine Sache, die man dann vielleicht als Aufhänger nutzen könnte, um sich wiederzusehen, ne? Ich hatte es auch da in die Facebook-Gruppe reingeschrieben, was ich tatsächlich echt gerne machen würde und ob das dann für Richtung Ende nächstes oder Anfang übernächstes Jahr ist, sodass ihr alle in euren Kellern kramt, die alten Fotos, Filme etc. pp. Man digitalisiert die und macht daraus eine Ausstellung, Heilbronner Jugendkultur in den 80ern und 90ern, eine Party. Du legst auf und deine Kollegen ein Diskussions... Also, dass man einfach mal die Zeit noch mal wirklich kuratiert irgendwie den Leuten präsentiert. Und wenn man das, also wenn die Lust da wäre, dann wäre auch ein Termin dann irgendwann da, weil man sich spätestens wiedersehen kann.
Im Sommer meinst du?
Ja, ja, auf jeden Fall nicht im Winter wie jetzt.
Nicht die Zeit mit den 2G und K. Genau.
Bitte in wärmeren Gefildern.
Aber fändet ihr, weil du auch gesagt hast, so, Robert, was du hier gerade machst, das hat noch nie einer in Heilbronn irgendwie gemacht, dann die Leute irgendwie zusammenzubringen und erzählen zu lassen und die Geschichten zu sammeln, wäre das ja sozusagen die Fortsetzung davon, das dann auch nochmal zu zeigen, physisch, an dem physischen Ort. Ich werde es auch nochmal reinschreiben, aber das wäre was, wo ich tatsächlich Bock drauf hätte, ne? Weil ich auch... Ich war beim Björn Evers in Berlin letztes Jahr und der hat immer sein Fotoapparat dabei gehabt. Der hat die Bilder alle noch in seinem Keller. Der hat die nie angeschaut. Da sind wahrscheinlich echt viele Schätze einfach da auf Dachböden, in Schuhkartons, auf irgendwelchen Filmrollen noch. Und ich glaube, da könnte man einfach so ein schönes Ding Stadtgeschichte.
Ich habe noch alle Postkarten und Liebesbriefe, die ich hier bekommen habe.
Tatsächlich.
Und alle Mixtapes.
Wie viele Liebesbriefe aus der Runde kamen bei dir an?
Keiner. Aus dieser Runde. Nein.
Wir haben ja zum großen Ganzen eigentlich alles auch nur ein Stück weit angekratzt, ein bisschen, gell? Also man kann da schon noch echt viel, viel tiefer und es gibt viel, viel mehr Geschichten.
Ja, man könnte mit jedem Einzelnen von euch 3 Stunden quatschen, so, ne?
Der Frank Ollenhausen, der hat ja noch, hat mir der Mike erzählt, der hat Videos von der Ramp.
Der hat gefilmt.
Ich habe von der Ramp noch Fotos. Ja. Ich habe noch Fotos, ja.
Doch, ich habe auch noch.
Ich habe Fotos und ich habe wirklich auch natürlich... Natürlich so.
Also Material wäre da und irgendwo gibt es auch noch die alten Musikstücke.
Also ich glaube immer noch, ich bin echt hot auf diese Mixtapes, weil ich natürlich auch weiß, wer mir Mixtapes gemacht hat. Ich glaube, also gerade zum Beispiel der Alf, der ja auch jedes Genre irgendwie mitgenommen hat, von Punk bis Chuck und von Roller bis Skate und der auch alles gerockt hat. Ich glaube, den würde es zum Beispiel auch total freuen, wenn er das nochmal, ist natürlich wirklich Tape, total analog. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich sie alle noch habe.
Wer hat denn noch ein Tape-Deck daheim?
Also der Paul hat auf jeden Fall einen Kassettenrekorder, das habe ich gestern gesehen.
Sonst ist einer für 30 Euro schnell kauft im eBay.
Nee, das ist tatsächlich
ich habe gesehen, teilweise irgendwelche Hip-Hop-Sachen gibt es wieder als, als Tape released.
Kann man überhaupt noch Tape-Decks kaufen? Oh Gott, ich bin technisch ich total dabei.
Doch, Tapes sind jetzt gerade wieder am Anlauf.
Ich dachte nur, Schallplatte wäre wieder toll. Also Vinyl wäre wieder Hype auch, schon seit ein paar Jahren.
War
ein
langer Weg, aber läuft jetzt wieder.
Also kann ich froh sein, dass ich...
einen neuen Walkman auch rausgebracht? Nee, also
mit Roten? Haptik halt, ja. Tape halt irgendwie, ne?
Ich habe auch noch Mixtapes aus München. Auch noch. Also es ist schon auch... Wirklich, das wurde geschenkt, wie man hat sich ja auf den Jams auch, ich gebe dir nicht meine Visitenkarte, sondern hier ist mein Mixtape, hörst dir mal an.
Ja, Mann.
Also das war ja auch so der Ausfluss von diesen amerikanischen Mixtapes, wo man noch gesagt hat, du gierst nach Musik, die du nicht im Radio hörst. Hm. Auf den Jams war dann, hier ist mein Mixtape.
Und vor allem, es war halt auch geil gemacht, der Björn hat dann die Cover für meine Mixtapes gemacht, habe ich noch, war schon geil, weißt du, dann kopiert, ausgeschnitten, reingelegt, ja.
Und wie wir die Tapes gerettet haben, wenn es Eiersalat gab mit Tesafilm und jeder konnte.
Der Sascha hat da ja ordentlich Arbeit geleistet.
Ja.
Plakate, Flyer, also der war
da. Der hat auch alles noch. Der Chris Butz hat auch ganz viel.
Ja.
Nee, der hat gestern erzählt, er hat total viel weggeschmissen und er reut's total. Und jetzt hat er zu mir gesagt: Schick mir bitte die Briefe. Fotografier's mir ab, bitte. Er würd's gern lesen.
Ja, ich bin ja ziemlich früh Papa geworden, ne? Und da gab es noch die Kassetten, war ja 1996, ne, wo meine Tochter kam. Und da habe ich in Böckingen gewohnt, in der Keilstraße. Ne. Ich mache die Tür auf, sehe nur den Bandsalat vom Flur ins Wohnzimmer gehen. Und ich so, bitte, bitte, lass es eine schlechte Kassette sein.
Der gute alte Bleistift und das Tesafilm. Und
dann war es mit Benjamin Blümchen oder irgendwie.
Ja, sowas okay, ja. Zum Glück, zum Glück.
War nicht meine.
Aber ich konnte sie alle reparieren. Ich habe sie alle repariert.
Hey, ich glaube, wir haben dafür, dass wir so wenig Schlaf hatten, uns doch ganz gut reingeredet und viel besprochen. Ich würde jetzt mit einer Entweder-Oder-Frage an jeden von euch, das ist eigentlich immer am Ende der Rubrik, kriegt jeder so 20 bis 30, aber weil wir jetzt so viele Leute sind, kriegt jeder eine. Und dann schließen wir das ab für heute und sehen uns dann zur Ausstellung oder im Sommer oder wann auch immer ihr euch wieder da trefft. André, Levi's oder Baggy Pants?
501.
Bomberjacke oder Jeansjacke?
Bomber.
Adidas Superstar oder Nike Air Max?
Adidas Superstar.
Solo oder Crew? Crew. Advanced Chemistry oder Main Concept?
Oder.
Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es wird eine tolle Serie, 3 Folgen insgesamt und vielleicht folgen ja auch noch ein paar
Vielen
mehr.
Dank, Robert.
Danke dir.
Danke,
sehr gerne. Danke dir, Robert.